Achso, ja, genau. Ich habe den Rasenfunk auf 1,5 Geschwindigkeit habe ich gestellt, weil sonst hätte ich es nicht geschafft. Das Ding dauert ja fast 4 Stunden.
Ja.
Du, und bis man mal 4 Stunden sich da durchgewühlt hat, durch die gesamte Bundesliga-Vorschau hat der MJ schon wieder 18 andere Kurzpass-Podcasts veröffentlicht.
Ja, das stimmt.
The Madman!
Großartig, war.
Und jetzt Brennerpass.
Der Bundesliga-Podcast.
Hey, du wärst gern ausgeglichen? Du stehst wohl auf Aubameyang. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß.
Bundesliga, Drug of a Nation. Wir reden drüber, ey. Habt ihr die Patience? Manche Podcasts haben krass die Ahnung. Wir haben Meinung, ey. Wir machen Fahndung nach Popkultur in Ballkultur und Politik im Rasenkick. Was los, Rüdiger Ahnmar? Wir packen Fußball wieder auf die Karte. Bernie Meier, genannt der Bayou Ware. Gretscher König mit die Gangster-Kommentare.
Hier sitzen zwei Intellektuelle. Reden hier über Fußball auf die Schnelle. Kinder schlafen, Kinder in der Schule. Frühstückstisch ist voller Marmelade. Ist egal, wir Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Hier hast du richtig Spaß. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Das ist der Brennerpass, hier machst du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Hallo meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, Spieltag 0. Und an meiner Seite ist unser neuer Sportdirektor Maximilian Nowka. Und er vertritt den immer noch abwesenden, in Großbritannien weilenden Rüdiger Rudolf, der uns mit fingierten Fotos glauben machen will. Er würde sich da drüben intensiv mit der Premier League auseinandersetzen. Herzlich willkommen, Max.
Ich bin es immer noch. Ich bin immer noch Sportdirektor. Ich freue mich. Ich wusste ja nicht nach der letzten Woche, das gab ja so Andeutungen. Aber schön.
Ja, ist jetzt erstmal mangels Alternativen, ne?
Na gut. Aber das war doch jetzt guter Humor. Ich fand den Humor jetzt gut.
Ja, oder? Ja, hast du auch gelesen in der Zeitung, ne? Der Humor ist auf jeden Fall Geschmackssache oder so hieß es in der Südwestpresse. Ja, gut, aber ich meine, das kann man über jeden Humor sagen. Insofern nehme ich das gar nicht persönlich. Es ist so viel passiert. Wir haben so eine pickepacke, pullervolle Folge.
Das war ein geiles Fußballwochenende. Ich bin immer noch völlig am Ende.
Ja, es war ein geiles Fußballwochenende, aber es war keine geile Woche.
Ja.
Weil wir haben Atomkrieg vor der Haustür, ne?
Ist schon, ja.
Naja, du, was alles passiert ist die Woche.
Wahnsinn.
Die Insel Guam wird so quasi... Da gibt es schon die ersten Empfehlungen, die ersten Bunkerführungen. Ne? Dann gibt es, kaum war der Atomkrieg mal kurzzeitig thematisch vom Tisch, gab es so die Nazi-Unruhen, ne? In Charlottesville. Und der Fußball ist auch gestorben diese Woche.
Wieso?
Naja, also der natürlich der legendäre Neymar-Transfer ging über die Bühne, hat das erste Mal gespielt.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist ja quasi alles in trockenen Tüchern. Und die Akte Dembélé.
Ach ja, das stimmt, das war ja auch noch Wahnsinn.
Ja. Ronaldo hat einen Schiedsrichter...
Wegen leichter Gewalt.
Geschubst.
Leichte Gewalt. Mhm. War die 4-5 Spiele wegen leichter Gewalt.
Fand ich ist gut. Er gesperrt?
Ja, 5 Spiele, leichte Gewalt. Stand als Begründung. Fand ich gut, leichte Gewalt. Hätte bis zu 12 bekommen können.
Ja. Und also, wenn man auch den... Hast du zufällig den Doppelpass gesehen am Wochenende? Also es ist ein völliger Resignations- und Desillusionierungsprozess. Der Fußball ist tot und man muss sich damit abfinden und man muss einfach den Fans jetzt mal ganz ehrlich sagen, sagt Marcel Reif, das ist vorbei mit der Fußballromantik. Das war's.
Das wissen wir doch schon länger.
Eigentlich wissen wir es schon länger, aber es hat wirklich so dieser Defätismus hat jetzt auch seinen Weg ganz, ganz doll in die Medien gefunden mit diesem Neymar-Transfer und der Dembélé-Sache.
Ich finde, die neue Fußballromantik sind die Podcasts. Das ist eine Art von Entschleunigung, was auch in diesem Bericht stand. Und das stimmt. Das ist eine ganz andere Sichtweise auf den ganzen Zirkus.
Du, und ich sag dir, obwohl ich eigentlich mehr und mehr angekotzt bin von Fußball, finde ich, dass dieses Jahr ein ganz entscheidendes Jahr auch für den Brennerpass ist. Gerade jetzt sind wir wichtig. Jetzt müssen wir da sein, weißt du?
Als Gegenpol.
Als Korrektiv, als Gegenpol, als die... ich mag ja Jan Böhmermann nicht so gern, aber als die Jan Böhmermanns der Fußballgesellschaft irgendwie, ne? Ja, genau. Und es gab natürlich wieder die absolut überflüssigsten Fan-Ausschreitungen der Welt. Wahnsinn. Nämlich sowieso prädestiniertes Ausscheiden von fucking Hansa Rostock mit ihren fucking Arschloch-Fans. Du als Pauli-Anhänger weißt, wie das abgeht.
Ich weiß jetzt nicht, wer da Leuchtraketen geschossen hat. Ich weiß nur, als St. Pauli damals Leuchtraketen in den Block bekommen hat, hat das halbe Stadion applaudiert. Und das waren nicht nur ein paar Nazis. Insofern ist schon...
Also Rostock ist auf jeden Fall eine verlässliche Größe, was Fan-Unruhen betrifft. Ja, und Hertha ist da auch nicht so mit...
Die lassen sich auch nicht lumpen.
Nee. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es im Liefer in dem Fall so bestellt war.
Ich glaube, am Transparent von Rostocker Fans haben Hertha Transparent angezündet, glaube ich. Das war
so der Auslöser. Los?
Ja, ich glaube, ja.
Ah, okay. Ich weiß nur, dass ich gestern auf dem Weg nach Pankow nicht die Bernauer Straße genommen habe, wie ich eigentlich vorhatte. Gott sei Dank, weil da wäre ich nicht weit gekommen. Weil das war ja im...
Ach ja, BFC hat ja gestern
hat nämlich auch noch BFC gespielt und gegen Schalke. Und da war auch da war eine riesige Polizeipräsenz.
Ja gut.
Aber ich glaube, da war nichts, da ist sonst nichts passiert, ne?
Das ist ein ganz... Was habe ich? Einen interessanten Bericht über BFC irgendwo in der Mediathek. Weiß nicht wo. Kriege ich noch. Sehr gut. Über die Fanszene. Die ist sehr gespalten. Interessant.
Ja. Mhm. Interessiert mich auch. Schick mir. Kurzes Zweitliga-Update?
Ne...
Gab nichts, ne? Wegen DFB-Pokal. Also, aber es gibt jetzt auch sonst nichts, was du loswerden willst dazu.
Ja, wir hatten es eigentlich gut im Griff. So die ersten 10 Minuten dachte ich, cool, gut gemacht. Paderborn den Wind aus den Segeln genommen und dann, es war eigentlich klar. Also ich hätte, wenn ich mich trauen würde,
zu wetten, von St.
Pauli, hätte ich 10 Euro auf Paderborn gesetzt, weil das war ein typisches Ding eigentlich. Und es ist auch eigentlich auf Augenhöhe. Die Überraschung in Osnabrück ist auch ausgeblieben. Der Drittligist hat gewonnen, verdient. Das war auch nichts Besonderes.
Ja.
Insofern.
Du wärst nicht sowieso, selbst wenn Rüdiger da gewesen wäre, hätten wir dich sowieso eingeladen nach der HSV-Pokalpleite.
Ja, ist doch nur der HSV.
Ja. Es gibt auch ganz lustige Memes, also HSV-Fans auf dem Weg zur Arbeit, so vom Baum zu Baum schleichen im Park irgendwie und.
Naja, wo jetzt gerade der absolute, Gisdol hat gesagt, es ist gerade Mode, Witze zu machen. Nee, es ist nicht Mode, es ist schon altes Eisen. Das ist seit 10 Jahren. Ich meine, sie haben es sich ja auch selber zuzuschreiben. Also, wenn du dir so diesen Holtby anguckst, ich weiß nicht, kriegt der 3 Millionen noch? Wahnsinn.
Ich glaube nicht, dass sie sein Gehalt jetzt reduziert haben.
Nee, insofern dieselben Fehler immer weiter. Und jetzt wollen sie Stafelidis von Augsburg für schlanke 10 Millionen holen. Das ist doch mal ein Preis für den griechischen Nationalspieler vom FC Augsburg. 10 Millionen kannst du mal bezahlen. Papa Kühne macht die Schatulle auf.
Ich finde...
Wieso sind wir jetzt beim HSV?
Ja, weil wir einfach so in medias res gehen. Ne? Und du der beste Ansprechpartner für den HSV bist als Pauli-Fan.
Ja.
Ich muss ja echt sagen, dass ich finde, dass diese Niederlage, also es haben ja viele auch in der Rasenfunk-Vorschau, ne, haben den HSV ja stärker eingeschätzt.
Ja.
Und dass es jetzt so losgeht, das kann schon mal passieren. Ich möchte da jetzt keine Prognose auf die ganze Saison ausrollen, aber das lässt Gisdol wirklich so verdammt schlecht aussehen. Und jetzt nicht, weil man denkt, er ist ein schlechter Trainer oder so, sondern weil man schon wieder das Gefühl hat, ja, jetzt erreicht er die Idioten schon wieder nicht. Das kann nicht sein, das haben die denn nichts dazugelernt. Irgendwie so. Das
ist schon wirklich... Also wie die sich da hinten auch haben ausziehen lassen, eine Abwehr, da fehlt's. Und ich weiß, was willst du jetzt machen? Jetzt kaufst du noch einen Abwehrspieler, aber ich glaube, das Grundproblem kriegst du damit auch nicht weg.
Also ich habe in der Analyse gelesen, dass man weiter so gespielt hat, dass man nicht dringlich oder beziehungsweise dominant genug aufgetreten ist, dass man weiter so gespielt hat, wie man es hat im Abstiegskampf
jetzt hoch auch und weit, oder wie?
Sich kurz nochmal schnell angeeignet hatte zum Schluss und einfach diese Dominanz, mit der Dominanz nichts anfangen konnte und auf eine Mannschaft traf, die sie ihrerseits hinten reingestellt hat und dann einfach die Chance nicht zu verwerten wusste.
So viel hatten die jetzt auch nicht.
Und letztlich einfach nicht kapiert hat, dass man hier das Spiel hätte machen müssen.
Ja.
Habe ich gelesen, ich habe es natürlich nicht gesehen. Und gut, jetzt lachen wieder alle und
zu Recht.
Im Prinzip sind wir jetzt genau da, wo wir aufgehört haben letzte Saison.
Witzig, ja. Also ich bin auch sehr gespannt. Wobei ja die meisten, also viele hatten ja Probleme, aber ich glaube so in der Art und Weise, wie der HSV da untergegangen ist, das war schon sehr einzigartig für dieses Wochenende, meine ich. Also das, weil alle, war der, außer Red Bull Leipzig vielleicht oder so ein, zwei Mannschaften, haben sie ja alle irgendwie Probleme gehabt einfach. Ja. Aber witzigerweise
du hast Samstag Bayern auch nicht.
Ja, stimmt. Ja, gut. Freitag, Samstag hättest du mal wetten müssen. Keine Stürze, fand ich erstaunlich.
Hm.
Keine Favoriten. Sonntag war dann.
Ja, da muss man so eine Multiwette dann. Multiwette.
Einfach auf alle. Die alle auf einfach auf Sieg, Fünfer, alle auf Sieg.
Ja, genau. Wenn man trifft. Du magst, kann ich dich mal kurz auf einen Bodengang schicken.
Ja, bitte.
Nämlich erstens das Fenster zumachen, bitte, weil ich höre schon wieder, Kinder.
Letztes Mal hast du es noch gemacht.
Ja. Ja, ja. Jetzt ist es aber auch so, dass er. Da habe ich mir schon gedacht, wozu habe ich einen Sportdirektor? Ja. Und stopp.
Ja.
Hier diese Ukulele könntest du mir noch holen. Die Kickerlele. Verzeihung natürlich. Das kostbare Stückchen, ne? Mit dem wir quasi unsere Trailer einspielen. Okay, der Trailer für Dembélé geht so. Die Akte Dembélé, wir müssen darüber sprechen. Wie gesagt, kurzer Recap. Der Dembélé, der will zu Barcelona, ne? Und Dortmund hat es so nicht vorgesehen für die Saison, weil sie ihn brauchen. Und Barcelona bietet wohl 110 Millionen.
Dortmund. Ach, das ist neu jetzt, 110?
Nö, ist nicht neu. Ist schon Wochenende.
Sie haben nur angefangen mit...
Das ist der Standwochenende.
70 plus und dann 90 plus.
Ja, das sagen wir so, es kommt so auf 110 okay, raus. Klar, ja. Dortmund will angeblich mehr, mindestens 130, so im Gesamtpaket.
Sie wollen so eine Feste, glaube ich, ne? So eine Feste wollen sie mehr haben als die ohne Prämien.
Ja.
Sie wollen, genau, das habe ich auch gehört. Ja, genau.
Genau, und dann hat er nicht... war unentschuldigt, ne? Quasi
das Übliche.
Sich im Hotelzimmer versteckt oder wo auch immer er sich gerade aufhält. Und Dortmund bleibt natürlich hart. Watzke wird sogar von Uli Hoeneß gelobt,
naja,
was das Vorgehen betrifft.
Das fand ich sehr taktisch sehr klug. Der hat doch nur Schiss, dass Dortmund jetzt 120 auf dem Festgeld hat, oder? Das fand ich sehr gut. Mach ruhig. Und, ja, müsst ihr hart bleiben.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu Uli Hoeneß.
Okay.
Und vom Training suspendiert und bleibt, glaube ich, auch Stand jetzt ist immer noch.
2 Wochen noch. Sind es ja noch.
Und dann muss man aber auch, dann wird es jetzt ein bisschen schwer in der Beurteilung, weil dann müsste man zum einen sagen, erstens mal, wenn man diesem Raubtierkapitalismus Einhalt gebieten will, dann kann man eigentlich nur alles, dann kann man eigentlich nicht nichts richtig machen als Dortmund, weil
ach so, das
du gibst nicht nach,
mhm.
Hieße, du bist ein Idiot, weil du dann wahrscheinlich auf unwilligen Spieler an dich bindest und gleichzeitig aber auch, ich habe eine WhatsApp bekommen, gleichzeitig auch auf 150 Millionen verzichtest. Wenn du aber das Spiel natürlich so mitmachst und dann auch noch den Preis in die Höhe treibst und sagst, ich will es über 150, dann machst du natürlich auch im Prinzip, profitierst du genauso von der Preistreiberei. Ach, das, ja, okay. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, was würde man mit so einem Geld machen? Ne? Also hilft es Dortmund eigentlich überhaupt viel? Weil kriegt man auf diese kurzfristige Zeit, kriegt man da einen Spieler, der wirklich nützt?
Nein, weiß ich gar nicht. Ich finde das ja fürs Gesamt, also ich, da hättest du was auf Tasche. Also ich würde Dortmund, da hast du eine Sicherheit erstmal.
Ja, aber die Sicherheit ist wofür?
Wenn du dich einmal nicht qualifizierst, was weiß ich, so wie Bayern eben, wenn die können
sich... Das berühmte Festgeldkonto.
Die können sich ja auch mal 2 Jahre ohne alles erlauben, theoretisch. Und
ja, gut, aber du brauchst einen Ersatz, du brauchst ja jemanden.
Brauchst du wirklich? Dembélé hat der hat viele Spiele gemacht. Also noch war er doch nicht auf... Also ich glaube, der wird diese Saison klar richtig einschlagen. Gut, das könnte natürlich sein, aber ich weiß gar nicht.
Okay, gut. Also er ist auf jeden Fall noch nicht auf dem Niveau, dass er quasi der absolut, dass er so ein trickreicher Spieler ist, der mit seinen Ideen die ganze Spiele umwirft und ganze Saisonabläufe beeinflusst.
Brauchst du einen Ersatz, okay, kriegst du vielleicht auf die Schnelle nicht, ja.
Und ja. Letztlich ist das Problem, dass du mit dem Geld ja eigentlich auch nichts, du müsstest ja quasi, wenn du jetzt wirklich einen Knallerspieler haben willst, der müsstest du ja quasi ganz viel zahlen. Der kommt ja nicht, weil du so viel Ablöse zahlst, sondern weil du ihm ein Wahnsinnsgehalt bietest. Und damit bringst du natürlich das Gehaltsgefüge extrem durcheinander. Deshalb ist es immer so ein bisschen so Milchmädchen, eine sehr hochtrabende Milchmädchenrechnung, wenn du sagst, du machst diese Transferspielchen mit und kriegst dafür massivst Ablöse. Mhm. Das Geld ist aber auch ein bisschen so das Versauerbruch dann irgendwie auch auf deinem Konto, weil du im Endeffekt noch nicht so ein Gehaltsgefüge und für solche Summen auch etabliert hast.
Stimmt, und treibt natürlich die Ablösesumme sowieso in die Höhe von dem zu kaufenden.
Ich hab ja gehört, dass der Dembélé, dass der schon mal irgendwie so ein Transfertheater gemacht hat.
Das habe ich auch mit einem Ohr gehört, genau.
Und das wusste ich jetzt aber auch nicht, das habe ich auch im Doppelpass gehört. Weißt du da mehr?
Nee, ich habe sowas mit einem Ohr mitgekriegt. Hätte ich vielleicht auch mal zuhören sollen.
Ja.
Es war so viel Fußball am Wochenende.
Gut, das ist aber auch, dass wir nicht so genau zuhören. Das ist auch das Privileg vom Brennerpass, ne? Dafür ist unser Humorgeschmack.
Ja, aber ich bin doch jetzt Sportdirektor. Ich muss doch jetzt zuhören. Mensch, ich habe schon Angst wieder, dass die Kündigung ins Haus fliegt. Das ist wirklich...
Ja, Frau Redlich setzt gerade auf. was wollte ich sagen? Genau, beim Doppelpass wurde auch viel darüber diskutiert und da war Freddy Bobic da, euer Mann Rettich, ne?
Der war da?
Ja.
Oh, Scheiße, gibst du das nächste Mal bitte eine SMS, weil das hätte ich gerne gesehen.
Der letzte große Fußballsozialist.
Ich mag ihn auch sehr gerne,
aber er musste sich gegen den beißenden Zynismus von Marcel Reif und dem Wendehalsigkeit von Freddy Bobic erwehren. Ganz, ganz unangenehm. Ich mag Marcel Reif eigentlich schon. Ich finde, was so sein Stance war in der Diskussion, war halt wirklich so, ja, wir sind ja alle uns ja einig und moralisch sind wir jetzt ja auch schon auf einer Minute hier, haben wir einen Konsens erreicht. Aber wir müssen halt den Leuten mal sagen, es ist halt jetzt, wie es ist, und wir müssen den Leuten einfach mal sagen, dass die Fußballromantik vorbei ist. Und das kann ich auch einigermaßen nachvollziehen, seine Argumentation, was ich bei ihm so ein bisschen, und jetzt gehe ich mal weg vom reinen Inhalt, ich finde, er ist halt so ein bisschen zu überdreht, so als Showtyp, ne? Er ist immer so ein bisschen der oberste Knopf, Brusthaar-Dandy ist er gerne und mit seinen modischen Brillen und vergisst dabei so ein bisschen, dass er eine Frisur hat wie Dieter Thomas Heck irgendwie. Und er macht halt wirklich extrem viel auf Pointe. Was hat er gesagt? Das ist ja, als würdest du mit einem einzelnen Haar auf einer Glatze eine Locke drehen oder so ähnlich. So sind so seine Metaphern irgendwie. Was mir aber an der Diskussion auffiel, ist, dass der Rettich sich ja extrem, du weißt ja, war bei der DFL vorher, sich extrem für 50+1 ausgesprochen hat und da waren halt auch so die Journalisten und Bobic und so und Reif haben dazu gesagt, das ist doch de facto nicht mehr existent, das wird doch umgangen. Man sieht jetzt Martin Kind bei Hannover und Investoren, die sich nachweislich 20 Jahre bemüht haben um den Verein, die dürfen dann quasi die Regel durchbrechen. Und der Rettich hat so stichhaltig und so humanistisch plausibel argumentiert, dass er gesagt hat, nur weil die Regel nicht für alle greift und teilweise ein bisschen aufgeweicht ist, ist doch der Umkehrschluss nicht, ich kann die Regel weglassen. Weil da mache ich doch, da öffne ich Schleusen, genau. die ich quasi rein fußballethisch überhaupt nicht aufmachen wollte. Also nur weil nicht eine 100%ige Chancengleichheit jetzt herrscht, schaffe ich die nicht, indem ich die Regel auflöse, weil dann sowieso auch nur die Attraktiven, die Hauptstadt, die Großstadtclubs, letztlich die davon profitieren. In Freiburg wird da wahrscheinlich kein Investor kommen und irgendwie davon abgesehen, dass die vielleicht gar nicht wollen.
Aber ich meine, im Grunde genommen sind diese 20 Jahre ja auch eine Regel. Also die gehört ja genauso dazu, zu der 50+1. Insofern ist die ja eingehalten worden.
Ja, und es ist ja auch eine Kontrollregel letztlich.
Genau.
Und du kannst ja immer wieder Hopp als Positivbeispiel nennen, der quasi zwar Geld in diesen Fußballkreislauf reinpumpt, aber halt einfach auch sinnvoll damit umgeht, also quasi gemeinnützig damit umgeht, wenn man so will. Und dann kommt man immer nur mit dem Schreckbild Investoren und Scheichs und was auch ein bisschen xenophob ist, finde ich auch. Ich bin auch kein Freund von Scheichs, die in Fußballclubs investieren, die ihnen eigentlich am Arsch vorbeigehen. Mhm. Aber wie gesagt, mir gefällt diese Metapher des Scheichs nicht. Ich finde es so ein bisschen xenophob und fremdfeindlich. Sehr wurscht, ob das ein Scheich ist oder ein russischer Milliardär. Letztlich geht es im Prinzip darum, dass man das Geld hat gut verwaltet und sinnvoll verwaltet und so. Und das ist natürlich, wenn du 20 Jahre nicht organisiert hast, engagiert hast im Verein, dann hast du natürlich quasi eine Präzedenz geschaffen, ein Protokoll, ein Investitionsprotokoll über 20 Jahre, wo man nachprüfen kann, ob das ein sinnvoller Investor ist. Und ich sehe nicht, wo das eine schlechte Regel sein sollte.
Nee, genau.
Und die große Angst, dass wir in Europa zurückfallen, ich muss mal sagen, das muss erst bewiesen werden. Das ist einfach eine präventive Angst.
Ach so, dass wir, die deutsche Liga...
Genau, wenn wir uns den Investoren nicht öffnen. Das ist vorauseilender Gehorsam, diese Angst. Erstmal möchte ich wissen, ob es wirklich so ist.
Ja, eigentlich könnte man ja das Beispiel England nehmen. Also wer hat da die Champions League gewonnen?
Ja. Und dann sagen alle, ja, das wird sich langfristig zeigen. Aber wir reden ja, wir sind schon 5 Jahre in der Beobachtungsphase. Ne?
Die Engländer sind da ja schon länger dabei.
Ja. Und wie lange sollen wir noch warten, bis wir dann den Beweis haben, dass die Premier League über alles herrschen wird in der Champions League.
Wenn es so ist, also dann.
Und wenn es so ist, dann kann man immer noch mal überlegen. Aber ich finde.
Ich weiß noch, 94, Bayern gegen Ajax, klarer Außenseiter, verloren 5-2, so ist das dann halt. Dann hast du mal ein paar Jahre, wo es eben nicht reicht für die fürs Halbfinale und Viertelfinale, diese Dinger. Diese gelb-grünen Trikots, weißt du noch? Mhm.
Ich kann mich deutlich erinnern.
Furchtbar.
Und außerdem muss man sagen, dass der Bayern immer absolut auf Augenhöhe war und die Champions League in den letzten Jahren, jeweils auch immer hätte holen können.
Ja.
Und jetzt bin ich mal gespannt, was Bayern jetzt macht, weil jetzt haben sie wirklich erstmals ja die 100 Millionen Transfergrenze gesprengt. Übrigens,
haben wir darüber gesprochen?
Ja, wir haben darüber gesprochen. Ich habe auch nachgeschaut. Ich glaube, sie haben ein Saldo von 76 Millionen, also haben, glaube ich, irgendwie nur 24 Millionen eingenommen.
Ah.
Also, weil du doch wissen wolltest, was die eigentlich eingenommen haben an Verkäufen. Ne? Also, das ist ein Ungleichgewicht. Und mal gucken, wie weit sie jetzt dieses Mal kommen. Wie gesagt, ich möchte da nicht die Flinte ins Korn werfen, was 50 plus 1 betrifft und so. Und ich bin der größte Fußballromantiker. Ich war auch, habe mich damals auch nicht über Leipzig beschwert. Ich kann nur den Mateschitz nicht ausstehen. Das ist jetzt quasi.
Ja, genau. Das,
ich finde halt gerade, dass es verschiedene Modelle gibt in der Bundesliga, einfach interessant. Und weil ich halt auch daran, nur so kann ich empirisch sehen, wie viel hat so ein Verein wie Freiburg, was die hier zum Beispiel reißen. Bei dem Rasenfunk hat der SZ-Journalist gesagt, das ist der Fehler im System und ich bin immer am Limit und so jemand hat da eigentlich gar nichts mehr zu suchen. Ich bin kein Fußballjournalist, ich kenne die Hintergründe nicht so gut, aber ich würde einfach wirklich sagen, remains to be seen. Also ich habe auch gesehen, dass eine Mannschaft wie Darmstadt unter Tore Frings im Prinzip alles schlagen konnte.
Dann müssen wir jetzt am Wochenende hin zu Tore Frings.
Ja.
Jetzt wird's wieder spannend, wie jetzt hier die Saison
geil.
Kriegst du da eigentlich jetzt auf den Sack am Wochenende, am Freitag.
Gut, was haben wir noch? Scholl und ARD.
Aber kurz mal, ganz kurz.
Ja, natürlich.
Marcel Reif, ich will nur mal ganz kurz sagen, ich weiß nicht, ob es dir so geht. Hast du DFB, hast du geguckt auf Sky? Nee, du konntest nicht, ne?
Ich hab dann kein Sky.
Ach ja, stimmt.
Ich hab nur Sky Ticket.
Na, dann lass es. Mir geht Jörg Dahlmann auf den Sack, dass die den wieder zurückgeholt haben. Das ist so irgendwie, das finde ich, und deswegen verstehe ich das nicht. Alle hacken auf Reif rum und wie sie alle heißen. Jörg Dahlmann behandelt den Zuschauer wie ein fünfjähriges Kind oder frisch von RTL 2 Hausfrauenreport rübergewechselt. Das ist unfassbar, was der erzählt. Das ist nicht zu ertragen, dieser Typ. Ich verstehe das nicht. Das haben die. Der muss ja irgendeine Fanbase haben, dass die den wieder reaktiviert haben.
Okay, ich glaube, Kommentatoren haben nicht so viele Fanbase.
Sky, das ist die geile, irgendeine geile Folge. Ich glaube, es war, Rasenfunk-Tribünengespräch mit Felgenralle und dem Dazin.
Felgenralle.
Kommentator. Der hat gesagt, die Sky, die haben ein totales Bewertungssystem intern für die Kommentatoren. Und es muss ja einen Grund gehabt haben, warum diesen Dahlmann wieder zurück. Und das ist. Der hat einmal diesen wachen Moment, als JJ Okocha dieses Tor gemacht hat gegen Oliver Kahn, wo er, sie können mich feuern, bla bla bla, was er da so erzählt hat. Das hat er dann 2, 3, 4 Jahre versucht zu, bei jedem...
Reproduzieren.
Oh, furchtbar, bei jedem Dreckstor. Das ist nicht zu ertragen. Musste wirklich... Okay, so viel dazu.
Weil ich glaube, ich habe immer den Eindruck, die Fußballkommentatoren haben, es gibt halt nicht so viele Bekannte und die werden halt...
Aber die haben dann jetzt auch beim DFB ein paar neue gehabt, die ich noch nie kannte, so ein... Alles tausendmal geil lassen. Gib doch den Jungen.
Was ist denn mit den Frauen jetzt, verdammt nochmal?
Zum da war Beispiel,
doch jetzt eine
Menge. Werf die rein. Aber das ist ja auch, Mann, das kommt ja nicht so gut an. Da gibt's
ja ist doch drauf geschissen.
Ja, eben, ist drauf geschissen. Aber da Sky leider Fußballromantik, die gucken natürlich auch auf Quote eiskalt.
Ja, aber die, also.
Aber drauf geschissen, absolut. Also alles besser als Herr D. Okay, Entschuldigung.
Kai Dittmann mag ich ganz gern.
Zum Beispiel.
Ich finde, das ist so ein Enthusiast.
Zum Beispiel, Kai Dittmann, ich habe jetzt viel DAZN geguckt am Wochenende, Premier League, da gibt es auch ein paar richtig gute. Den Hagemann, mit Felgenralle beim Podcast war, den mag ich sehr gerne.
Ja, finde ich auch gut. Ich schlag zwar manchmal die Hände über dem Kopf zusammen bei Wolf Christoph Fuß.
Ja,
aber andererseits auch der ist mir genug. Da vermischt sich so Frontsau genug mit Fachverstand,
ja, dass genau.
Ich mir das anhöre.
So wirkt das auch, genau.
Und der ich bin einfach aber trotzdem der Meinung, dass Frauen da echt nochmal eine ganz andere Kommentatorenart irgendwie reinbringen könnten, wenn sie sich nicht zu sehr nach den männlichen Vorbildern richten.
Genau. Und sie nicht so, also ich hatte das Gefühl, die eine Dame, die hat es dann auch so beschrieben, dass sie sich so geärgert hat, dass sie diesen Fehler gemacht hat, dass die vielleicht mit so einer Grundspannung schon reingeht. Ich muss besonders gut sein.
Ja.
Einfach ihr Ding durchziehen und den Shitstorm aushalten. Furchtbar. Ganz dicht, echt.
Gut. Kommentatoren. Scholl und ARD beenden Zusammenarbeit.
Ja.
Weil der Scholli sagt, Doping ist doch im Fußball irrelevant.
Das
geht doch gar nicht.
Ja, das ist
im Fußball kann man überhaupt gar nicht dopen.
Der hat sich leider da so, also in meinen Augen, das ist ein völliges Eigentor. Weil das kommt ja auch, irgendwann wird das ja auch rauskommen. dass da systematisch, gerade in den 90ern, 80ern, die haben doch da systematisch.
Toni Schumacher Anpfiff.
Hat er das damals schon enthüllt?
Du gehst dich auch um Doping bei Anpfiff? Ja,
ich bin der Pionier. Ich habe noch das Buch Rote Karte für den DFB, vielleicht das aus den 90ern, das kann ich dir mal, das bring ich dir mal mit. Vielleicht ist da auch irgendwas.
Aber letztlich, ich finde auch, dass er so ein bisschen stur einfach auf seiner Position da beharrt und letztlich kann er der ARD ja nicht vorschreiben.
Darf ich essen?
Ja, natürlich, das Essen. Nicht, ja. Dass es, ja. Wir müssen abwechselnd essen, ne? Einer isst, der andere spricht. Okay. Du isst zuerst, okay?
Gut, alles klar.
Also man kann ja nicht sagen, wenn das Thema ist, bei einer relevanten Fußballveranstaltung irgendwie, kann man nicht sagen, das will ich jetzt nicht drüber reden, das ist doch jetzt nicht, das hat jetzt hier keinen Platz oder so. Geht natürlich nicht. Du kannst ja als Experte sagen, on air, ich möchte da nicht drüber reden, weil es hat hier nichts zu suchen. Das kannst du ja sagen. Dann hast du ja quasi,
das also ist ja
dann
deine Expertise. Also das ist ja fairer Quatsch. Also das habe ich überhaupt nicht, ich habe das nur mir so zusammengereimt, er wollte sich den Mund nicht verbrennen und hat deswegen so stur gesagt, komm, ich sage jetzt
erstmal. Weil er von Monster und Rockstar Drinks gesponsert wird.
Nee, weil er einfach, weil die alle da sind, die haben doch damals Müller-Wohlfahrt, ein schöner, komm mal her, Kleiner, ich habe noch was Schönes für dich. Zack, kurz ums Spiel. Ein bisschen irgendwas rein da.
Kekse! Genau. Müller-Wohlfahrt hat übrigens gesagt, er kommt schon gerne zu Bayern wieder zurück. Der Pep hat ihn halt rausgeschmissen.
Ist er nicht mehr? Ist er immer noch nicht da? Ich dachte, guck mal, siehst du, das wusste ich
nicht. Fällt mir doch gerade ein. Okay, auf jeden Fall, vielleicht hat Scholl aber auch an sich keinen Bock mehr auf den Fernsehstress. Es ist ja ein Freigeist, ist ja in der Tat auch mit
totaler manchmal Stress. Der arme Kerl.
Ja, aber bei Scholl könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch wirklich das Geld nicht so wichtig ist und dass er sagt, okay, ich habe keinen Bock auf den Stress, irgendwie komme ich mit den Leuten nicht so klar, dann lasse ich es halt. Also will da nicht zu vorschnell urteilen, ich finde nur die Position merkwürdig. Mhm. FC Bayern, ne? Also anderer Moderator, Wontorra ist zurück. Back in the game! Wahnsinn. Mit Ole Hoeneß.
Der ist, glaube ich, auch festgeschnallt, wie Johannes Hesters. Johannes Hesters wird... Wurde ja am Klavier festgeschnallt. Ja, vor uns zu und dann kamen zwei Techniker an ihn. Und dann hat er gesagt, mein Arzt hat mir gesagt, ich soll aufhören zu rauchen, es könnte tödlich sein. Dann hat er das hohe C gesungen, wurde abgeschnallt und die Leute sind durchgedreht. Aber vielleicht ist es bei Jörg von Tor, ich hatte Angst, als ich ihn gesehen habe, seine Augen. Das tut mir leid, aber ich finde es furchtbar. Aber es scheint ja auch da wieder einen Markt zu geben für Herrn von Tor.
Ja, du, aber Uli Hoeneß kannst jetzt auch mit, also Uli Hoeneß könnte ich jetzt auch mit dir in den Raum setzen und ihm das Mikro geben und wird, glaube ich, auch was bei rumkommen.
Und da war so viel zu Jörg Dahlmann, wie er diese Sendung innerhalb des Spiels angepriesen hat, da hätte ich das erste Mal wirklich das Bedürfnis, auf den Fernseher einzutreten. Ich wollte es gar keinen Brief schreiben, weil ich habe gesagt, sag mal, verkauft ihr uns hier, also wir sind alle schon dumm, dass wir so viel Geld ausgeben für diesen Zirkus, aber dann stellt sich dieser Dahlmann hin und macht da ein, ich mag es jetzt gar nicht wiederholen. Ich finde den wahnsinnig.
Diese Cross-Promo bei Sky ist schon
sehr nervig. Ja, das ist schon, aber Herr Dahlmann hebt es nochmal auf ein neues Level.
Okay, gut.
Also, so wie du deinem Kind irgendwie den Sonntagsausflug schmackhaft machen willst. Also, ich habe gedacht, ich spinne. Ich kam mir kurz überlegt, oder Konsequenz wäre Sky zu kündigen, aber. Man wacht so auf, man wacht so auf und merkt, was mache ich hier? Ja, wird es vielleicht auch ganz gut.
Ich meine, ist eine Cross-Promo zum Thema Fußball. Bei Sky hat ja zumindest in meiner Anwesenheit damals oft auch so Sachen gemacht und so. Das neue Serienpark, also als Sky Atlantic etabliert wurde, kam, das hat es ganz oft seinen Weg in die Berichterstattung gefunden. Das war mir auch so ein bisschen
zu. Und du hast auch gemerkt, wie das bei einigen körperliche Schmerzen hervorgerufen hat. Fuß mochte das, glaube ich, ganz gerne, aber Reif hatte ich immer das Gefühl so, oh.
Ganz unbeholfen hat es immer der Fritz von Ton und Taxis, weil dann immer, wenn so englische Begrifflichkeiten dann aufgetaucht sind, wurde es immer ganz, ganz bedächtig, wurde es da. Das in so einer Weihnachtsmann-Erklärart wurde es dann irgendwie sehr, sehr antiklimatisch. Uli Hoeneß bei Vontorra, was haben wir.
Ich hab's leider nicht gesehen.
Was haben wir daraus gelernt? Du. Salihamidzic, möglicherweise, interessantes Wort auch, möglicherweise die Königslösung.
Aha.
Als Sportdirektor. Das würde ich auch übernehmen für dich. Du bist nur möglicherweise unsere Königslösung. In seinen ersten 14 Tagen habe dieser schon öfter dazwischen gehauen als Matthias Sammer in einem Jahr. Das würde ich gerne mal Matthias Sammer im direkten Gegenquote dazu hören.
Das ist völliger Quatsch.
Ja, das klingt auch wirklich völlig Quatsch. Interessant auch, was er über Lahm gesagt hat. Die hätten den gerne gehabt. Es war auch nicht so, dass Lahm direkt abgesagt hat als Sportdirektor, sondern der FC Bayern hat gesagt, da hätten sie auch, habe ich das Zitat eigentlich hier, Da hätten sie auch den Berater mit einkaufen müssen. Roman Grill. Das Schreckgespenst unter den deutschen Beratern. Doch, doch.
Ja.
Aber da hätten sie, auf den hätten sie keine Lust gehabt.
Aha.
Jetzt deutlich, also also endlich mal, Roman Grill ist ja eine umstrittene Figur auf dem Beratermarkt und hat man ein, auf Englisch würde man sagen, ein sick burn von Uli Hoeneß abbekommen. Und das war ihm wichtig, das zu sagen. Genauso wichtig war ihm auch zu sagen, dass der Herr Mislintat, heißt er noch, von Dortmund, der Scout, den wollte Bayern doch haben.
Ah ja, genau, habe ich auch, ja.
Haben sie nicht bekommen. Dann hat der Zorc gesagt, ihr seid wohl nicht ganz backen. dass Uli Hoeneß nochmal klarstellen wollte, der Mislintat wollte sowieso eigentlich zum VfB. War schon so ausgeplaudert.
Ah, okay.
Ja.
Klartext. Das hat Daimler auch angekündigt.
Genau, Klartext von Uli Hoeneß. Aber super. Ich meine, also Klartext bei Uli Hoeneß ist auch nicht mehr so ein bisschen, ist Abteilung Attacke, finde ich, hat man immer schon überbewertet, als Uli Hoeneß sagt strategisch, was Sache ist.
Mhm.
Ich glaube, Uli Hoeneß ist einfach im Englischen sagt man auch so ein Motor Mouth, also so ein Motormaul, was einfach auch, sobald er ein Mikro vor der Fresse hat, einfach auch nicht an sich halten kann mit seiner Meinung.
Mhm.
Und die Meinung ist auch immer sehr subjektiv. Man nimmt quasi sein Wort auch immer als Gesetz und als absolut Stimmungsbild abbildend von dem, was im Hintergrund passiert.
Mhm.
Aber ich glaube, es ist letztlich nur Uli Hoeneß, der da spricht. Keiner fragt Karl
Rummenigge. Ist ja auch ein Taktiker.
Ja, ich weiß nicht, ob er so ein Taktiker ist.
Du meinst, dass er
Franz
Beckenbauer raushaut, ohne über. Ich denke manchmal, das ist alles, gerade in so einer Sendung.
Pass auf, der ist Polterer. Der ist
aber
first and foremost ist der Polterer. Und auch in so einer Sendung, ich glaube, man überschätzt den. Max, MJ hat mir erzählt, dass er mit Fangruppen gesprochen hat. Und da war es so, die haben sich mit Uli Hoeneß getroffen. Das macht er ja, ist ja auch ganz vorbildlich. Und dann sagen die, wir haben kein Pfandsystem in der Allianz Arena, was ist da los und so. Und dann greift Uli Hoeneß sofort zum Hörer und sagt, zu dem Logistiker und sagt, da wissen die los, über nur Pfand. Hasche kein Pfandsystem hier oder so. Und deshalb denke ich mir, das ist so ein Verhalten, was ich auch von ehemaligen Chefs aus der Medienbranche kenne, so ein absolutes Impulsivverhalten. Und das lässt bei mir schon einen Rückschluss zu, dass in dem Moment, wo der vor dem Mikrofon sitzt, dass er einfach auch sich ganz schön geil und gravierend findet und dann auch wirklich rauslässt, was ihm so über die Leber läuft.
Das wiederum weiß der Kommentator, der Moderator und versucht das zu kitzeln. Aber ich dachte gerade jetzt, also dieses Salihamidzic-Ding, das ist doch gesetzt. Also die Zweifler zu... Naja, okay, aber wer weiß. Gut.
Gut.
So, was hast du noch?
Ja, ich habe so viel. Ich habe so DFB-Pokal war, ja.
Oh.
Und ich habe mich natürlich...
Hast du Premier League auch gesehen? Dieses Wochenende, Entschuldigung, ich habe DAZN wieder abonniert. Ich musste es einfach machen wegen Huddersfield.
Ja.
Alter, war das.
Hast du das Bild gesehen, wie Patrick Stewart
großartig. Es ist wunderschön. Ich habe es auch das erste Mal.
Ich habe es genannt, Fußball und zynisch.
Ja, ich habe es gelesen. Das war wunderschön. Ich habe ja damals, als sie aufgestiegen sind, war er ja im Stadion. Und wie er an den Händen gekaut hat und durchgedreht ist, fand ich super schön.
Huddersfield war leider nur Kurztabellenführer.
Ja, aber wie die das gemacht haben.
Menu aufgedonnert hat.
Großartig.
Am nächsten
Spiel. Das waren sowieso die drei Spiele, die ich da gesehen habe, waren alle größte Fußballunterhaltung.
Du machst dich ja unverzichtbar als Premier League-Korrespondent.
Ja, aber das ist auch jetzt, weil meine Familie war nicht da. Also ich hatte einfach Tablet laufen, rechts, vorne, Fernseher. Also ich war einfach total...
Und warst du DAZN?
DAZN. Und ich habe mir sogar diesen bekackten Eurosport-Player jetzt geholt für 30 Euro. Noch bis Ende August 30 Euro. Werbung dürfen wir es machen? Nee, aber dann kostet es mehr danach. Für diese Scheiße, es sind nämlich 40 Spiele insgesamt. Für diese Drecks-Freitagsspiele und die beschissenen Sonntagsfrüh- und Montagsspiele zeigt alle nur Eurosport. Das sind 40 Stück in der
Saison. Ich weiß, also das kostet 30 Euro im Monat.
Pro Jahr.
Pro Jahr. Okay,
und,
okay.
Und deswegen habe ich gedacht, komm.
Okay, okay.
Gut. Mein Sky-Abo habe ich verlängert. Die haben mir es weniger geworden aufgrund dieser fehlenden Spiele. Und deswegen dachte ich,
ja, da haben Leute geklagt. Da haben Leute, mussten erst klagen, damit das irgendwie
runtergeht. Danke, vielen Dank.
Ja,
das auf jeden Fall Huddersfield. Fantastisch. Arsenal, dies 4-3 gegen Leicester. Ein geiles Spiel hin und her. Sensationell. Liverpool leider noch den Ausgleich kriegt 3-3, aber geil. Es war einfach sensationell.
Arbeitssieg von Pep, habe ich gehört.
Das habe ich nicht gesehen. Mm. Das war einfach ein tolles Wochenende. Herrlich. Mm. Und geile Kommentatoren bei DAZN. Und eben Felgenralle immer als Experte daneben.
Ja.
Super. Wenn der dann so analysiert, wer was falsch gemacht hat. Spannend, macht Spaß.
Du bringst ja auch ganz neues Idiom in den Brennerpass oder Todi Frings und.
Na, Felgenralle ist auch sein Twitter-Name auch.
Ach so.
Ralf Kunisch, weil er so ein Auto nah ist.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Ja, du hast dann also diese 5 Stunden doch nicht gehört. Nee. Oder auf zwei. Nee, Anni, das hast du nicht gehört.
Nein, das habe ich nicht gehört. Ja, hallo, ich habe auch noch
5 Stunden das Interview mit Ralf Gunisch. Und da erzählt er ein bisschen, warum er Felgenralle genannt wird und überhaupt. Du, ich habe sehr interessante Einblicke über die ganzen Vereine, wo er gespielt hat. Wirklich toll. Also kann ich sehr empfehlen. Wer mal Zeit hat, auf 1,5-fach Geschwindigkeit, 3,5 Stunden.
Du, ich habe 8-stündige Wrestling-Podcasts über ein einziges Event, dich hören muss.
Auf The Lapsed Fan. Auf einfacher, normaler Geschwindigkeit?
Ja. Da muss ich echt viel, also ich bin manchmal echt so, dass ich denke so, okay, ich fahre jetzt mit Fahrrad hin oder ich mache jetzt Sachen, die einfach länger dauern, damit ich Podcasts hören kann.
Ja, genau.
Ja. Übrigens, liebe Hörer, falls ihr Probleme habt mit dem Medium Podcast, entschleunigt euer Leben, macht einfach, geht mehr zu Fuß, nützt nicht so viel schnelle Verkehrsmittel, bringt es nicht schnell von A nach B und dann habt ihr mehr Zeit, Podcasts zu hören und ist eine Verbesserung der Lebensqualität.
Und Colinas Erben ist wieder da.
Ja?
Sehr gut, wirklich aus der Schiedsrichtersicht.
Ich weiß, ich kenne es.
War nicht schlecht, wir haben eine neue Folge jetzt gerade. Mhm. Sehr gut.
Ah Mensch, du bist ja, du machst dich unverzichtbar, Max. Beziehungsweise
das können Sportdirektoren.
Du machst Rüdiger verzichtbar. Wobei, wenn Rüdiger nicht da ist, dann wäre der Humor vielleicht gar nicht mehr so zweifelhaft, ne? Ich glaube, das ist Rüdiger.
Ja, vielleicht haben Sie Rüdiger auch die letzte Sendung gehört. Da war er nicht da. Das könnte man. Ich habe auch überlegt, weil ich mag ja Rüdigers Humor sehr.
Ja.
Ich mag dich sehr, Rüdiger.
Ja gut, da wäre mal eine Umfrage bei den Zuschauern. Sag mal, willst du jetzt dein Pellegrino nicht, weil es von Nestle ist, oder soll ich es dir aufmachen?
Ja, mach's mir mal auf.
Pass auf, ich mach's nämlich jetzt mir hier auf mit einem Krankenhaus, einem Arzt aus der Kinderklinik von meiner Spielzeugklinik von meiner Tochter.
Ach doch, wie süß.
So, Pellegrino, Nestle, eat shit! Wollte ich nur mal so sagen.
Danke.
Nestle, eat shit, finde ich, ist ein gutes Sendemotto. So, DFB-Pokal, wir müssen ja, wir haben ja keine Zeit, gerade hier. Bayern Chemnitz habe ich mir ein bisschen zu Gemüte geführt. Unter anderem lese ich, was ich jetzt immer lese, ne? Ich quasi, mir sahen rot. Das ist so quasi ein Bundesliga-Podcast, über auch ganz gute Berichterstattung über die Spiele. Das ist jetzt meine Leib- und Magenlektüre, was Bayern-Spiele betrifft, die ich auch selber nicht sehen konnte.
Das ist ja auch ein also Podcast, auch nicht nur
Podcast und Blog.
Okay.
Ja. Genau, also da habe ich auch ein bisschen was gelesen, aber natürlich auch so cross gelesen und Ausschnitte gesehen. Toll eigentlich, es ist also nie schlagen, bei keinem Thema schlagen, multiplere Herzen in meiner Brust als beim Thema Robben und Ribéry. Andererseits sind es wirklich meine zwei Lieblingsspieler und die begleiten uns ja schon so lange, vor allem Ribéry. Und es freut mich so dermaßen, dass die spielen und ich würde fast sagen fitter denn je sind. Und Uli Hoeneß hat auch gesagt, wenn Robben und Ribéry nicht ihren Stammplatz kriegen, dann gibt es Unfrieden an der Säbener Straße. Hat er, glaube ich, auch in dem Interview gesagt.
Von wem aus?
Von den beiden. Und dann ist die ganze Stimmung schlecht. Ah. Und Robben hat gespielt, 27 Minuten oder so, Ribéry, einen Freistoß geschossen, überhaupt so Heart and Soul von dem Spiel gewesen.
Hast du die Direktabnahme gesehen?
Und so sehr mich das freut, warte ganz kurz, so sehr ist es dann doch wieder das alte, uralte Problem, was ich glaube ich schon seit 2 Saisonen mindestens thematisiere, dass man immer noch an dieser Außenbahnnadel Robbery hängt irgendwie und einfach. Ja, das mit Coman funktioniert nicht richtig, hat dieses Spiel auch wieder gezeigt. Costa ist weg. Ja, man hat einfach keinen adäquaten Ersatz gefunden. Und da man jetzt eh kein Spielsystem mehr hat, sondern den Spielern halt so ein bisschen freien Lauf lässt, konzentriert sich sowieso wieder alles auf diese beiden Flügelartisten. Und somit begibt man sich nicht weiterhin nicht weg aus dieser Abhängigkeit.
Ja, wenn die verletzt, genau. Vielleicht wird es eine spannende Saison.
Ja, also wir kommen ja zur Saisonvorschau, ne? Tolisso und Rudi haben sich ganz gut etabliert hier, so als Mittelfeldduo.
Ich habe sie nur aus in der Konferenz gesehen, deswegen.
Aus der Not geboren, aber der Rudi ist mir so ein bisschen schweinsteigerisch, kommt mir davor. Also jetzt manchmal ein bisschen, manchmal wirkt er so ein bisschen, was heißt fragil oder unsicher, aber im Prinzip ist er jemand, der das Feld vor sich hat und ein guter Verteilungs- der Verteilerkasten ist irgendwie.
Schön, wenn der klarkommt. Das ist ja auch für die Nationalelf gut.
Und auch so ein Tolisso, der ein bisschen mit seiner Unerfahrenheit auch so ein bisschen erdet. Also scheint sich wirklich, hat ja auch der Martin Schneider gesagt im Rasenfunk-Podcast, dass er eigentlich von Tolisso eigentlich keine guten Spiele in der Vorbereitung gesehen hat und von Rudi eigentlich auch nicht so. Aber dass er letztlich dann irgendwie so jetzt da ganz, ganz positiv vor allem von Rudi eingenommen ist, dass das wirklich seine Saison werden könnte.
Na, sauber.
Ansonsten Lewandowski präsent, Müller auf der nach Wunsch auf der 10 und haben tatsächlich sowas wie, schreibt Mirsan Roth, das kann ich nicht sagen, weil ich habe es ja nur in der Zusammenfassung, eine gute Staffelung gezeigt gegen tiefstehende Chemnitzer. Und Rudi, Tolisso, Süle und Hummels, also Süle auch bemerkenswert, am Spielaufbau beigetragen, versuchten immer wieder mit viel Vertikalität, wo ich mir nicht sicher bin, was das bedeutet, die Ketten der Chemnitzer in Verlegenheit zu bringen. Und auch die Laufwege müssen funktioniert haben, aber natürlich so ein bisschen der letzte Pass ließ zu wünschen übrig. Fällt jetzt vielleicht nicht auf beim 5-0-Ergebnis, aber ist ja dann immer eins der größten Bayern-Probleme seit ein, zwei Jahren.
Naja, aber standesgemäß, also nichts, ja. Fand ich, ja.
Genau, also wie gesagt, hier wird auch Rudi als der Motor im Spielaufbau genannt. Und was auch gut funktioniert haben muss, was ich ja bei Bayern, also so Pressing und Gegenpressing bei Ballverlust, ist auch was Bayern so, manchmal habe ich den Eindruck, das funktioniert aus reiner Bequemlichkeit nicht oder erst dann, wenn man irgendwie eins reinkriegt oder so ein bisschen hinten raus, dass es ein bisschen brenzlig wird, aber auch das muss von Anfang an ganz gut funktioniert haben. Und das gegen natürlich den völlig minderwertigen Gegner. Also ich interpretiere das Spiel jetzt wirklich als sehr gutes Zeichen für die Saison.
Gut.
Dass die halt einfach keinen Bock haben, auf sich zu blamieren. Und auch, glaube ich, unter dem Gesichtspunkt, dass man wirklich so ein bisschen gespottet hat und sich Sorgen
gemacht
hat.
Ja,
ein bisschen eine Schubumkehr stattgefunden hat. Ja, ansonsten, mir ist nichts mehr aufgefallen so richtig, außer dass sich Hoffenheim nicht in so einer wahnsinnig tollen Frühform befindet.
Was so kurz haben die noch gehabt, Hoffenheim?
Erfurt.
Ah ja, genau.
So kurz vor dem Duell mit Klopp.
Ja, da habe ich heute auch, ach, das ärgert mich, das ist schade. Also weil ich Klopp so gönne, dass der klarkommt bei Liverpool und es ist einfach ätzend, was da noch in der Verlosung war. Also haben sie wirklich, ziehen sie den.
Ja, aber Hoffenheim wird ja nicht gewinnen gegen Liverpool.
Ja, eben, aber das ist schade.
Also ja, total. Ich hätte Hoffenheim mich,
Nagelsmann in der Champions League. Hätte ich auch gerne gesehen. Jetzt müssen die scheiß UEFA Cup da spielen und haben trotzdem die Doppelbelastung, haben aber nichts davon. Also es ist wirklich sehr ärgerlich.
Ja, genau. Das ist auch wirklich so, was man auch so sagt, wenn man die Doppelbelastung hat, dann hätte man sie gerne in der Champions League, weil dann spielt man früher, einen Tag früher.
Das kommt auch noch, genau.
Man mehr Einnahmen, volles Haus, mehr Motivation.
Und wer weiß jetzt, ich meine, Liverpool hat die alten Probleme gehabt. Hinten haben die einfach, die schwimmen da. Ich weiß nicht, was da auch gegen Watford, haben Watford, glaube ich. Also vielleicht ist ja, sind auch noch am Anfang. Liverpool hat ja noch gar keinen, also das ist ja das erste Pflichtspiel jetzt erst gewesen.
Ja.
Vielleicht ist da irgendwie, aber die sind einfach vorne so stark mit dem Mané da.
Ja, natürlich spielt man nicht unbedingt, wenn man sich dann so kurz vor der Champions League war, ist natürlich schwieriger, sich zu motivieren gegen den FC Bredacnic dann irgendwie. Kubayas, wo warst du verschollen? In Kubayas, Kanan, Stings?
Kubayans, Kubanska, ja.
Kubanska, bravo, ja gut, du musst es wissen, du warst ja da. genau, 25 Jahre Premier League haben wir jetzt Jubiläum gefeiert, ne? Fällt mir gerade noch ein.
Ah.
Ich hoffe, Rüdiger Rudolph bringt einige Anekdoten mit.
Der soll mal
ins Stadion gehen. Also Mutterland.
Warum geht denn der? Rüdiger, du musst ins Stadion, Entschuldigung.
Ja.
Also das wäre mein erstes. Scheiß auf Kathedralen, geh ins Stadion. Also ist doch so, du musst dahin. Hm. Zu so einem kleinen Watford oder sowas.
Ja.
Rüdiger, ja. Wenn du uns jetzt hörst.
Hm. Kleiner Paradigmenwechsel bei Schalke die Woche. Hövedes ist entkapitänt worden.
Ja.
Fährmann ist jetzt Kapitän. Und Goretzka ist der Vize. Und ich glaube einfach, dahinter steckt wohl, dass Tedesco so ein bisschen Verantwortung verteilt, dass man sich halt auch nicht mehr so auf den Fels Hövedes verlassen kann oder sich da ein bisschen. Ich glaube nicht, dass es das große Misstrauen gegenüber Hövedes ist. Ich glaube, das ist einfach ein Zeichen, dass sich was ändert in der Mannschaft, dass
alles
dynamisch bleibt.
Ich glaube, solange, klar, erfahrener Spieler, aber vom Gefühl her ist Hövedes auch schon, das geht auch dem Ende entgegen. Also so vom Karriere, also ich finde einfach, der hatte seinen Höhepunkt bei der WM.
Ich finde, er hat da mit der Haartransplantation hat er nochmal so ein bisschen frischen Wind reingebracht. In sein. Aber jetzt wird es schon wieder dünner auch. Nein,
die Haare
nein, dober Witz, keine Ahnung. Genau.
Und der Nachfolger von Tedesco ist schon befeuert bei Aue nach 3 Spielen.
Ja?
Ja, der von Red Bull Salzburg.
Mensch, Max, du bist so eine Bereicherung für diesen Podcast. Also Rüdiger, du gehst echt besser in mein Stadion hier. Dass du irgendwas was Substanzielles mitbringst hier. Sonst muss ich mich mit unserem neuen Sportdirektor mal zusammensetzen und die Kaderplanung nochmal neu durchdenken für die Saison. Genau, am 27. 8. sind wir im Comedy Café Neukölln. Nein, Brennerpass live, 20:30 Uhr. Get your tickets now. So, jetzt kommen wir zur Saisonvorschau.
Ah ja.
Und ich nenne dir ein paar Mannschaften einfach. Ne? Mhm. Ich habe nicht alle. Dauert zu lang.
Interessieren ja auch nicht die meisten.
Sachen, die ich mir so quasi, die mich interessieren, die ich im Rasenfunk irgendwie gehört habe, die ich für bemerkenswert halte. Also Schalke habe ich ja schon kurz schon erwähnt, und da sind sich ja quasi die Experten, was die übrigens alles
das wissen. Sagen wir schon Experten zum Rasenfunk? Ja.
Ja.
Okay.
Im Vergleich zu mir sind es quasi alteremittierte Wissenschaftler. Da sind die Noam Chomskys des Fußballs, sind es im Gegensatz zu mir. Die sind sich auf jeden Fall relativ einig in der Prognose, dass Schalke ganz viel reißen wird.
Fand ich auch erstaunlich. Also ja. Da reicht es ja bei mir auch nicht. Ich kann die überhaupt nicht einschätzen.
I'm not feeling it, muss ich sagen.
Ja, I'm not feeling it. Ja. Eigentlich das Übliche.
Nix, ich mache nur so. Ja, ja. Ich versuche mal einen Akkord für Schalke zu finden, den greife ich zufällig. Und danach stellen wir jetzt fest, wie immer auch der Akkord sein mag, so wird Schalke spielen in der Saison. Achtung.
Okay. Das ist sehr positiv.
Das ist fresh, das geht nach vorne, das ist ein bisschen grell auch. Das ist jung, jugendlich,
ja,
das jung, knabenhaft.
Das hast du dir doch, wie Uli Hoeneß, auch alles vorher auf.
Aber es ist andererseits auch. Aber es lässt so ein bisschen.
Da ist eine kleine Disharmonie drin.
Also kleine wird, Disharmonie. Ja. Es lässt so die tiefen Töne, die Substanz, die Bodenständigkeit ein bisschen vermissen. Ne?
Das stimmt.
Ja. Klingt ein bisschen positiv. Ja, aber
vorwärts.
Aber auch ein bisschen wundertütig noch. Ne?
Das finde ich genau. Also finde ich perfekt eingefangen in diesem. Was war das denn? Schissmoll. Was
war
das
für ein. Schissmoll war das,
was
ja.
Was war das?
Keine Ahnung. Ach so. Das ist ja der blinde Griff. Das ist ja das Schöne, so machen wir das jetzt auch weiter.
Okay, also, gut,
wie
gut.
Paul der Krake ist die Kikalele unser neues
Fußball-Orakel. Also, aber was heißt das für einen Tabellenplatz?
Also, ja.
Oder so, also wir sagen.
Ich fühle eine 4. Und du?
Oh, ich habe eine 6 gefühlt.
Ja, wie der,
eine gute 6.
Wie der Rasenfunk allgemein.
Haben die nicht 3 gesagt?
Einige ja, der Zuschauer. Ach so. Der durchschnittliche Rasenfunkhörer.
5 bis 6 fühle ich. 5. Eine gute 5 minus.
Weißt du, was das ist? Der Rasenfunk.
Jetzt
zweifelhafter Humor.
Ja,
da ist er wieder.
Sehr zweifelhaft.
Genau, ansonsten, ich mache mal weiter. Bei Wolfsburg zum Beispiel, ich bin auch wirklich so weg von diesem Transfergeschehen, dass ich überhaupt gar nicht. Ja, Rodriguez ist weg, habe ich mitbekommen, das wird sich ja schon abgezeichnet letzte Saison, aber Gustavo ist auch weg.
Verinha angeblich, hat Stuttgart will Verinha, habe ich jetzt heute Morgen gelesen.
Ja.
Also Wahnsinn, das hat sich ja wieder komplett ausgetauscht.
Und die Spieler, die da eingekauft wurden, kannte ich niemand.
Da bin ich auch raus.
Nada.
Also das ist auf jeden Fall besser als letzte Saison, aber spiel mal sehen, was du spielst.
Ja, also wir freuen uns natürlich alle auf Mario Gomez, ja. Mario Gomez, Mario Gomez. Ja, sehr gut. Auch dein Timing vom Klatschen ist besser als das von Rüdiger. Mann, was ist da los? Anthony Brooks ist da hingegangen.
Ja, stimmt. Sehr guter Einkauf.
Sehr guter Einkauf.
Sehr guter Einkauf.
Sehr guter Einkauf, ja. Sehr der hätte anderen Vereinen auch gut zu Gesicht gestünden. So, der VfB. Wollen wir
welchen VfB?
Warte mal, lass mal einen Akkord für Wolfsburg
finden. Ja, genau, bitte.
So, Achtung, der Akkord für das Abschneiden des VfB Wolfsburg in der kommenden Saison. Also pass auf, da ist eine leichte Dissonanz, ne? Aber auch eine gewisse Eleganz, oder?
Ich finde den sehr flach. Oben, der schwingt nicht. Das ist wieder so, die stecken fest.
Aber mit Spitzen nach oben, mit Ausbrüchen, ein paar Spieler, ja, die sich hervortun. 9. Aber dann, ja, okay, da gehe ich mit 9. Der VfB Stuttgart, Trainer Hannes Wolf, kennst du den?
Ich kenne ihn jetzt auch nur vom Sehen, also und ab und zu ich mit ihm reden. Und ich habe bei ihm auch wieder ganz stark das Gefühl, also wenn das nicht läuft, wie will der eine Souveränität und eine Autorität darstellen, wenn es da mal schief geht? Das fand ich bei dem ganz, ich sehe den so und auch so ein fahler Typ so, da denke ich, oh, das ist interessant. Der spricht vielleicht die Sprache, wenn man immer so schön sagt, die 30-jährigen Trainer sprechen die Sprache der Spieler, aber wenn da mal irgendwas nicht läuft, da glaube ich, also ich mag die sehr, ich mag die Offensive total gerne. Ginczek und Terodde, das ist ein geiles Sturmduo. Ich gönne denen, ich habe Bock auf die diese Saison. Bin sehr gespannt, wie die spielen. Aber Ich habe eben Angst vor einem, wenn da mal ein Problem kommt. Ich finde diesen, ich kenne mich auch nicht genug aus mit dem Trainer, aber der wirkt so.
Vielleicht ist der Elder Statesman aber jetzt auch Reschke, nachdem er da ist, ne? Und wer weiß, was der noch besorgt, auch an Trainern vielleicht, ne? Was der da für Mitsprache
und den Verinha, also was die jetzt da einkaufen? Wen haben die jetzt? Haben die doch gerade irgendeinen?
Bad Stuber?
Genau, Bad Stuber. Mhm. Und gut, vielleicht.
Und die haben jetzt im Tor, das ist wirklich unglaublich, was für ein Luxus, Mitch Langerak und Ron Robert Zieler.
Wäre beinahe in die Hose gegangen am Wochenende, aber...
Zieler ist die, soll die Nummer 1 sein.
Ja.
Ja, wenn sich da nichts geändert hat. Gut, der Platz für VfB. Also wir gehen mal davon aus, dass es nicht unter den ersten 5 sein wird. Ne?
Das denke ich auch nicht.
Aber ich würde mal sagen, kommt nicht zum Abstieg, nicht zum Abstieg und nicht zur Relegation.
Nein, ich will erstmal den Akkord hin. Vielleicht stimmt der mich noch um.
Oh. Ich würde sagen, das klingt nach ganz schlechten...
Fängt gut an. In der Mitte wird es schwer und dann wird es schwer, wieder hochzukommen, rauskommen. Also, das ist eine 12. Ja. 13, 12.
Naja, 13. Ich würde sagen 14. Nein.
Es könnte auch weiter runtergehen.
Warte, aber ich...
Da kommt nämlich dann das Trainerding.
Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, Überraschungsmannschaft wird 11.
Ah.
Ja.
Und das fand ich interessant, die Stuttgarter, nach dem 7. Spieltag war bis jetzt jeder Trainer weg. Oder wenn da der Trainer noch da war, irgendwie haben die doch...
Ja, aber nach dem 9. Spieltag ist ja sowieso jeder Trainer weg aus den letzten 8. Also das ist jetzt mittlerweile kein Kriterium mehr. Hertha, Brooks ist weg. Baum Johann habe ich im Rasenfunk auch mit gespitzten Ohren gehört, ist nach Brasilien gegangen.
Das fand ich auch unglaublich. Ja.
David Selke kommt, das wussten wir auch. Der Klinsmann-Sohn kommt.
Die haben jetzt, heute habe ich im Inforadio gehört.
Lecky kommt von Ingolstadt.
Ja, genau, die haben sich in der Breite, die haben tolle Leute verkauft, die sind ganz optimistisch. Also die meinen, dass da sich in der Breite was verändert hat. Und genau das, was sie machen, sie wollen, das klaue ich jetzt vom Rasenfunk, aber sie wollen schneller spielen, das haben sie gemacht. Also ich glaube, die haben sich intelligent verstärkt, aber.
Ja, das den Eindruck macht.
Eine Wundertüte.
Ich kenne natürlich auch nicht alle Spieler, die da neu kommen, aber es scheint mir, also ich habe da auch ein gutes Gefühl.
Machst du alle Mannschaften? Nee, machen wir jetzt nicht, ne? Dann können wir ja auch mal ein bisschen. Gut.
Ja, mach nicht alle. Die mich interessieren. Ich würde, ich tippe auf eine 7 bis 5, sagen wir mal 5.
Ja, habe ich jetzt auch gerade gedacht.
Ja. Der Akkord für, ich habe schon bereit, ist jazzig, ist ein bisschen. Klingt auf den ersten Blick vielleicht negativ, aber ich finde, er ist jazzig, er ist fresh, er traut sich ein bisschen was. Er ist ein unangenehmer Gegner.
Unangenehmer Gegner.
Ja.
Sehr gut.
Genau.
Darauf einigen wir uns. Also 5.
So, jetzt kommt...
Schreibt das irgendwer mit? Frau, wie heißt sie, Frau?
Redlich.
Im Nebenraum?
Ja, genau. Dann... Du, ich habe noch ganz was Wichtiges vergessen beim FC Bayern. Die Vollidioten, die spielen jetzt mit so einem Aufkleber vom hier Flughafen Katar irgendwie... Auf ihrem Ärmel haben sie vermarkten lassen. Was für Deppen.
Wahnsinn.
Ja. Wollte ich noch festgehalten haben, ne? Köln. Sicher, the home of Klünter. Und wie wir gelernt haben aus dem Rasenfunk, auch einen Spieler namens Handwerker.
Ja.
Ja. Da muss ich unbedingt, da habe ich mir quasi vorgenommen, dass wir ein Live-Google machen. Köln, Handwerker. Weiß nicht, was da jetzt kommt. Handwerker finden bei MyHammer in Köln. Handwerker gesucht. Okay, bleiben wir mal. Sicher FC. Sicher. Und ob der Mann wirklich... Der ist Tim Handwerker. Das ist fantastisch. Der kommt aus Leverkusen.
Welche Position?
Defensives
Mittelfeld.
Warte mal, das finden wir jetzt gleich raus. Das habe ich mir als Google-Aufgabe des Dings... Der hat gar keinen Wikipedia-Eintrag. Ein Fußballspieler aus Deutschland. Transfermarkt.de. Tim Handwerker. Sieht auch so aus wie Handwerker, finde ich. Wie ein Stift, ein Lehrling sieht er aus. Defensives Mittelfeld, linkes Mittelfeld. Vorher bei der Jugend von Leverkusen und Gladbach. Gut, der Handwerker, den behalten wir auf jeden Fall mal im Auge. Ansonsten, ja, Köln.
Cordoba, wenn Cordoba klarkommt, ansonsten.
Du, Modest war auch, als er aus Hoffenheim kam, ein anerkannter Stürmer, aber nicht der große Goalgetter, der er dann wurde. Also,
ich mag den Cordoba ja, aber.
Ich auch. Ich finde, das ist eine Chance. Das System kann sich auf ihn zuspitzen, nach ihm richten und dann kann er das vielleicht erfüllen, was Modest auch gemacht hat. Ich bin da nicht so negativ. Ich glaube, hat das auch so ein bisschen die mehrfach. Köln spielt doch Europa League, ne?
Ja.
Das hat vielleicht nicht ganz so.
Scheiße.
Ganz so optimöbel.
Was ich auch bei Freiburg genau finde, das ist ein Glücksfall, dass die raus sind.
Das hat sich erledigt jetzt bei Freiburg.
Ein Glücksfall, weil ist das schon der Akkord?
Nee, ist nämlich, aber wir können mal machen, ne? Also, Subotic ist wieder beim BVB, hab ich gehört, ne? Das war ja nur eine Leihe. Ich dachte, das Köln kauft irgendwie.
Ah, das dachte ich auch nicht. Nee, aber der soll noch weg, oder was? Das wäre interessant.
Ich glaube, das jetzt beim BVB wird er erstmal vielleicht so gebraucht. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht so genau. Okay,
aber jetzt. HSV jetzt mit 10 Millionen Staffelidis, da ist nichts. Obwohl, Kühne hat noch ein paar Millionen, hat er noch. 6, 7 Millionen hat er noch für Subotic. Komm, geht doch noch was.
Okay, nee, wir suchen jetzt einen Akkord für Köln. Ja. Ja. Okay, das ist ein bisschen rockig, ne?
Ja.
Also die rocken noch ein bisschen was. Also die bisschen Überraschung, Rock'n'Roll-Faktor. Aber ich würde sagen, es reicht eher für eine 8.
Ja, 8, 9.
Mit Europapokal und so. 8, 9, okay.
Ja, und eben der Pfand Stöger, was der dann noch macht, ne? Vielleicht schafft der da einfach mit seiner.
Auf den vertraue ich ja auch, aber man darf nicht vergessen.
Alle vertrauen auf den, glaube ich. Darauf einigt sich ganz Fußball Deutschland, dass der geil ist, Stöger.
Ja, aber es kann natürlich sowas wie eine Amtsmüdigkeit einsetzen. Ich glaube natürlich, dass es Faktoren gibt mit Europapokal oder mit so einer Dreifachbelastung. Mhm. Wobei DFB-Pokal finde ich ist ja immer nicht.
Ach,
so
als Dreifach. Quatsch, Quatsch.
Dreifach kann man eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube schon, dass es Faktoren gibt, die weiter außerhalb seines Einflussbereichs liegen als in der vergangenen Saison. Mhm. Ich glaube, mit Verletzungen und Reisen und Spielansetzungen, ich glaube, da entzieht sich die Mannschaftsdynamik dann auch mehr deiner Kontrolle, als wenn du wirklich nur Bundesliga spielst. So meine Theorie.
Bayern.
Über Bayern haben wir viel geredet, da machen wir einfach nur einen Akkord, ne?
Ja.
Das kann man vollkommen blind reingehen, die Ukulele. Ich setze jetzt mal ein bisschen weiter unten an, weil ich ja wirklich das Gefühl habe, Bayern hat Substanz, ne? Da sind wir uns einig.
Der erste. Also ich glaube jetzt auch nach dem...
Ja, bitte?
Ne, ich glaube nach dem ersten, das, was wir jetzt so besprochen haben, ich dachte, es wird vielleicht spannend, aber...
Klingt ein bisschen langweilig.
Ja, ich glaube...
Klingt nach gesetzter sechster Meisterschaft, oder?
Wird wieder...
Haben wir das auch? Also die 1, ne?
Ja, ich bin mir... Also das... Selbst wenn ich... Leipzig kommt jetzt auch die Doppelbelastung dazu. Also wer soll da...
Ja, aber wie tippen wir denn Leipzig?
Ich glaube, das bleibt so, wie es ist. Weil Zweiter Leipzig, ich glaube, würde Dortmund dieses Jahr auf 2 und Leipzig auf 3, aber so ist mein... Wobei die Frage bei Dortmund natürlich, was jetzt noch passiert mit Dembélé, stimmt, da wird jetzt noch was passieren, aber...
Ja, und Aubameyang will ja angeblich
auch...
Wer soll denn da? Aubameyang will ja jetzt angeblich auch wieder nach Milan, oder? Doch gesagt, er hat
Sehnsucht. Was will der denn in Milan? Oh Gott, da die Kohle. Kann nur die Kohle sein.
Du, ich muss auch sagen, dass mit dieser Woche mit Neymar und Dembélé hat sich Folgendes verändert. Und zwar der Fußballspieler an sich, er war ja früher so ein Held. Aber jetzt nimmt er zunehmend Wert auf Frisuren, Undercuts, Tätowierungen und Berater legt und so. Der Spieler an sich wandelt sich aus den Augen des Fans immer mehr vom Helden zur Arschgeige.
Oh, das glaube ich nicht. Glaubst du, dass das die Leute, die Neymar, die Kiddies, die vergöttern doch den? Wir vielleicht, weil wir langsam merken, okay, weil wir langsam aufwachen und merken, dass das ein Quatsch ist.
Ja, zynischen Säcke. Ja, nee, ich glaube, dass der Typ Spieler an sich, das Image schon leidet. Ich glaube, dass man bis jetzt zu den Kiddies durchgereicht wird, durchkolportiert wird, das Image von Spielern als geldgeilen Säcken oder so, das kann natürlich dauern. Das hängt natürlich auch jeweils vom Umfeld, vom sozialen Umfeld ab. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen von der, was man will im
Leben. Also solange Jörg Dahlmann so kommentiert, wird es kein Umdenken geben. Nein, Entschuldigung, das war jetzt Quatsch.
Na, ich glaube schon, dass das Spieler-Image an sich und vor allem das Berater-Image ja sowieso dann letztendlich, letzter Sargnagel, die Woche schon sehr gelitten hat. Also ich glaube, man misstraut dem Spieler an sich jetzt schon sehr. Man braucht wirklich...
Aber dieser Fakt, dass ein Spieler, Entschuldigung, dass ich mit vollem Mund spreche, aber der Fakt, dass Spieler sich raus so lange nerven, bis sie wechseln dürfen, das ist ja auch nicht neu. Van der Vaart oder was weiß ich. Also das haben sie ja alle, machen sie ja alle. Nur das ist jetzt einfach eine wahnsinnige Dimension. Aber Van der Vaart hat sich auch mit dem Valencia-Trikot ablichten lassen. Und
ja.
Also es gibt da immer... Klar, das ist jetzt einfach eine Wahnsinnsdimension.
Ich glaube, die Dimension macht es dann auch gravierender, das Fehlverhalten. Ich glaube, das verleiht dir mehr
Bedeutung. Wer hat das gesagt? Jetzt ist die Chance so groß wie nie, zu Barca zu wechseln. Also wenn du jetzt wechselst, du hast jetzt keinen... Wenn die jetzt irgendeinen kaufen, nächstes Jahr brauchst du nicht mehr hin, dann sitzt du auf der Bank. dieses Jahr hast du die Chance, bei Barca zu spielen, weil der Neymar weg ist. Da fehlt jetzt einfach ein Puzzleteil. Ja. Also das ist einfach jetzt für einen Spieler, glaube ich, wirklich so eine ultimative Chance. Wenn die jetzt Griezmann holen oder was weiß ich, und dann nächstes Jahr Dembélé, kannst du vergessen, brauchst du nicht Griezmann mehr. Holen nicht. Nein, ich wollte nur mal sagen, also wer jetzt geholt wird, der, es sei denn, er ist eine Flasche und bringt es nicht, aber
ja, ich glaube, das ist
jetzt eine Riesenchance.
Ich glaube, es ist schon wichtig, die Spielerperspektive zu sehen. Und ehrlich gesagt, auch wenn ich so ein bisschen halt so
sie beleidigt die Leverwurst, ist halt scheiße. Aber
ja, darüber mache ich mich auch so ein bisschen lustig. Aber dass man natürlich gerne zu Barca geht. Und man ist ja bei Dortmund auch einer gewissen Kritik ausgesetzt gewesen. Man hat ja auch gerade in der Rückrunde unter Dortmund ein bisschen konstatiert, dass ein bisschen eigenwillig, ja, nicht so mannschaftsdienlich, zu experimentell, viel Luft nach oben und so. Ist, glaube ich, auch nicht, dass man sich in Dortmund so wahnsinnig geschätzt fühlt. Und dann hat man die Möglichkeit, nach Barca zu gehen und vielleicht auch nochmal einen Neuanfang für sich zu finden. Ich kann das aus Spielersicht schon durchaus verstehen. Es ist ja auch nicht so, dass man so ein eingefleischter Dortmunder jetzt geworden ist in dem Jahr, dass man irgendwie nie wieder woanders hingehen möchte. Ja. Das verstehe ich schon. Ich finde es bei Aubameyang ein bisschen undankbarer, ehrlich gesagt.
Da ist es dann wahrscheinlich nur die Kohle.
Und es ist ein junger Typ, der Dembélé, ne? Wie alt ist er? 20 oder so?
Bestimmt.
Tja,
weiß es nicht.
Ich möchte auch, da müssen Flausen im Kopf für erlaubt sein. Und sind ja auch keine Flausen, nach Barcelona zu gehen. Eigentlich ist ja ein solider Businessplan eigentlich.
Ne? Jetzt hat er, wie gesagt, jetzt.
Ich schwenke jetzt gerade voll um in meiner Meinung. Jetzt voll pro Dembélé.
Ich war es schon die ganze Zeit, also weil ich finde eben diesen, aber das muss man ja auch mal, es kommt wahrscheinlich nicht gut an, aber wenn ich er wäre, würde ich es auch zumindest, ich bin nicht der Typ, der sich dann, wenn ich nicht an, was weiß ich, ans BE wechseln darf, ich setze mich dann nicht auf die Bühne und mache nichts, aber dass er dahin will.
Du musst dem Zuschauer erklären, was das BE ist.
Achso, Berliner Ensemble. Nee, das will ich sowieso ist eh nicht meinen. Das war jetzt nur ein dummer Vergleich.
Du im Prozess als Josef K.
Ich habe was anderes vor. Ich habe einen anderen Matchplan.
mich stört ja auch, also muss vielleicht auch nochmal echt klarstellen, mich stört ja auch quasi dieser extreme Werteverfall von Geldsummen. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Das stört mich eigentlich. Und dass Spieler und Berater da halt dazu mit beitragen und quasi eine Werteminderung in unserer Gesellschaft hat irgendwie ihren Teil dazu beifügen. Da denke ich, hat vielleicht auch ein bisschen zu klein. Das mag schon sein. Ich verstehe den Spieler und verstehe die Motivation. Mir gefällt es einfach nicht, dass es so einfach ist zu sagen, gut, ist doch wurscht, wenn ich den nicht haben kann, dann gebe ich halt irgendwie 150 Millionen dahin.
Diesen Gedanken habe ich nicht und das frage ich mich, warum ich ihn nicht habe. Das macht mich auch stutzig. Aber also deswegen finde ich das richtig. Also das ist ja ein absolut berechtigter Gedanke. Nur ich weiß nicht, warum ich ihn nicht habe, weil ich mich nur um mich drehe. Keine Ahnung.
Also so viel Verdienst im Admiralspalast.
Genau. müsste ich mich mal hinterfragen. Mach ich mal die Woche.
Weil du alles deinen Berater machen lässt. Gibst dazu.
Ich habe jetzt bald, das darf ich noch gar nicht sagen.
Okay, gut.
Rausschneiden.
Ja. Sobald du einen Berater hast, bist du gefeuert hier. Mit deinem Berater wollen wir nichts zu tun haben.
Die sind aber sehr nett.
Dein Berater?
Ja.
Okay, ja, sind immer total nett, die Berater. Wir auch schon gehört. Gut, wir müssen noch einen Akkord für Leipzig machen, oder?
Hab ich das ja, Leipzig gefunden? Und Dortmund vielleicht. Ja,
okay, hier ist der Leipzig-Akkord. Ich habe ihn schon lange in den Fingern. Oh, das geht schief.
Das geht schief.
Oh, da müssen wir korrigieren. Oh,
nee, wieso? Das ist, die Ukulele hat recht. Das ist ein eindeutiger 8., 9., 7., 6.
Doppelbelastung geht voll in die Hose.
8. Platz, fertig, aus. Das war's. Ukulele hat recht.
Ich würde sagen...
Nee, komm, 8. Platz.
5. würde ich sagen.
Nein, das geht in die Hose. Das ist scheiße. Okay. Ukulele hat recht. Das wird ein 8. Platz. Frau Klünter, nee, wie heißt sie?
Redlich,
bitte aufschreiben.
Ja, gut.
8. Platz.
So, okay. Jetzt noch ein für Dortmund. Der wandelt sich ins Fröhliche.
Naja, das ist jetzt Beeinflussung. Das ist ein schönes Lied. Könnte von Max Giesinger sein. Das ist doch schön, das ist wunderbar.
Ein Giesinger-Bräu.
Zweiter Platz.
Okay, gut, haben wir das auch geklärt. Ja, gut. Bei Mainz kenne ich den Trainer Sandro Schwarz nicht. Das wollte ich nochmal erwähnt haben.
Oh ja, das... Mainz finde ich ja. Na doch, den kenne ich als Spieler noch. Aber,
ja?
Aber,
wirklich?
Ja.
Woher?
Na, der hat auch bei Mainz gespielt.
Ja.
Das ist ein
jetzt kein, Mainzer.
Das ist kein Fußball, also ist ein Fußballgott. Doch, genau, so ein Kämpfer. Ist jetzt kein Techniker.
Puh, das weiß
ich. Also hoffentlich habe ich mich da jetzt nicht, aber doch. Aber hallo. Auf jeden Fall ist das ja auch, da weiß man ja überhaupt nichts.
Ja.
Also da würde ich eher, da ist ja alles drin.
Die kriegen auch keine Prognose von uns.
Aus Strafe,
weil sie so unberechenbar sind. Im Rasenfunk sagen die ja, dass der quasi das ziemlich in die Hose gehen kann, weil der ein bisschen fresher nach vorne spielen will.
Ja, genau.
Genau, das wäre wohl experimentell. Aber wie gesagt, ich habe gar kein so schlechtes Gefühl für Mainz. Ich würde auf einen soliden Elfen tippen. Hat man nicht schon jemand auf Elf?
Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir Frau... Oh, das wird noch was.
Ja. Leverkusen. Wir machen zum Abschluss mal bei Leverkusen. Ah, ja. Auch der erste Gegner von Bayern. Nächste Woche.
Ja, da wird... Ja, Volland. Der muss jetzt mal bringen, ne? Volland vorne.
Dann... Der namhafte Abgänge, auch Chicharito.
Alles, ne? Das ist ja, also vielleicht sind auch die Stirnfriede weg. Das
kann man jetzt der auch Bender so. Kommt.
Das finde ich geil.
Ja, der Kießling ist in Rente.
Hat der aufgehört?
Ja.
Nee.
Ja.
Kommt, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht.
Doch. Wirklich?
Jetzt machst du mich nervös. Sobald im Thema Fußball jemand zu mir sagt, das stimmt
nicht. Ich weiß es nicht, aber das würde mich, nervös. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Das gibt's doch gar nicht, weil das finde ich eine Nachricht, die mich jetzt...
So, jetzt gucken wir mal. Sicher, der Stefan Kießling. Der immer noch unter Vertrag steht. Der hat doch seinen Abschied gefeiert.
Gibt's nee, der hat nicht, der hat doch...
Habe ich das geträumt? Pass mal auf, hier...
Wobei ich ihn im Pokal jetzt auch nicht gesehen habe.
Nach der Saison dachte der Stürmer öffentlich über ein vorzeitiges Karriereende nach, entschied sich aber nach einem Gespräch mit Cheftrainer Heiko Herrlich für den Verbleib. Ui!
Ja, nee, aber das heißt ja nicht, das habe ich einfach nicht mitgekriegt. Das hätte ich ja. Selbst das habe ich nicht mitgekriegt, dass er sich überlegt hat, aufzuhören. Und ich dachte, das war fest davon überzeugt. Da war doch das Gesicht des Nichtabstiegs.
Ja, aber da gab es ja emotionale Szenen mit den Fans, schon Verabschiedungen von ihm. Aha. Deshalb dachte ich, das wär's. Und jetzt ist er dabei. Bleibt er da. Ja, da sind sie gut beraten auf jeden
Fall. Finde ich auch. Den kannst du immer bringen.
Ja. Und der Herrlich. Da wissen wir auch nicht so genau, was da so geht. Nicht. Also ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob diese Sehnsucht nach Vereinen, nach Identifikationsfiguren, ehemaligen Spielern und die man so ein bisschen so was Haudegen-artiges anprojizieren kann. Ich glaube nicht, dass es der richtige Ansatz ist für Trainersuche.
Also da haben die sich ja auch im Rasen, das fehlt immer den Rasenfunk. Ich meine, es ist eine tolle Sendung, aber
ja.
Wir haben noch eine eigene Meinung, aber da haben sie sich auch sehr interessant drüber geäußert, über dieses, wie das zustande kam, dass sie ihn... Völler also, hat die zwei Spiele gesehen gegen Regensburg und hat sich entschieden.
Ja, aber es ist auch so, dass Regensburg da relativ schon ganz ordentlich durchmarschiert ist, da in die zweite Liga. Das ist jetzt nicht so, schon. Also das ist, glaube ich, ein bisschen, da wird man so ein bisschen, da fällt man so ein bisschen der Pointe von dem Völler, guckt ein Spiel und sagt, Goal
zum Opfer. Zu Rudi Völler, Jörg Dahlmann. Och, ich werde wahnsinnig.
Ja, was denn?
Der hat einfach nur Quatsch erzählt. Egal.
Jetzt kommen wir zum Thema, also wir brauchen noch einen Akkord für Leverkusen, die übrigens 45 Millionen Transferüberschuss gemacht haben. Ich habe das Gefühl, wir berauben den Rasenfunk heute um sein geistiges Eigentum. Das ist alles vorrecherchiert.
Ja, genau. Aber ihr müsst es dann nicht mehr hören.
Ja, genau.
Das ist auch scheiße, das darf man nicht sagen. Doch, ihr müsst es hören.
Ja.
Es ist einfach gut.
Aber vielleicht auf vierfacher Geschwindigkeit.
Genau.
Okay, gut. Jetzt kommt ein Akkord für Leverkusen, der ist sehr hoch. Ich möchte einfach mal ganz hoch gehen und einfach wissen, wie das so klingt. Ne? Achtung.
Ja. Nach hinten raus wird's hart.
Gute Vorrunde nach hinten. Ja. Katastrophale Rückrunde.
Gut. Gerade noch 15.
Werder. Vielleicht noch ganz kurz zu Werder.
Ich liebe Werder.
Ja.
Habe ich das schon gesagt? Ich liebe sie.
Moment.
Ich bin da nicht objektiv. Subjektiv. Was sagt man?
Klingt erst auf den ersten Blick schräg, aber dann ist es eigentlich so lässig. So ein bisschen so New Orleans-mäßig gut durchgejazzt irgendwie.
Der große Bartels. Die zwei vorne, ich sage, was ist das? 12?
Ich sag 8.
Nee, 8 ist Leipzig, das haben wir jetzt festgelegt.
Okay, gut, dann 7. 7. Sag mal, ich lehne mich weiter zum Fenster, ich sage 7.
Gut, okay.
Eigentlich kann das nicht sein. Eigentlich ist 14 viel realistischer. Aber ich sage trotzdem 7.
Aber weil wir sie einfach so mögen. Also eben, ich mag sie einfach.
Genau.
Ich mag Werder einfach. Eben.
So, die Begegnungen von nächster Woche. Gehen wir mal ganz, ich gehe mal kurz deine Tipps durch.
Wir sind doch schon, haben wir schon 3 Stunden?
Ja, und jetzt kommt auch noch der Videobeweis und Game of Thrones.
Ja, das ist es ja. Aber die spielen ja nächste Woche, ich bin sehr gespannt.
Also, wir haben Bayern Leverkusen natürlich. Wir haben Tipp ganz schnell. Bayern Leverkusen?
2-1.
Okay. Hoffenheim Werder?
2-2.
Hertha Stuttgart?
2-1.
Okay. Hamburg-Augsburg?
1-3.
Mainz-Hannover?
1-1.
Das ist ein klassischer 1-1-Tipp. Wolfsburg-Dortmund?
Oh, 1-3.
Nee, ich sag 2-1.
Okay, gut.
Schalke-Leipzig?
2-0.
Wegweisendes Spiel. 2-0. Mhm. Wir wissen ja jetzt, es geht nicht gut mit Leipzig, ne? In der Saison.
Genau, wir wissen das ja, ist eigentlich klar.
Das ist eigentlich das Spiel mit dem meisten Augenmerk für uns, ne? The Demise of Rasenball Leipzig. Freiburg-Frankfurt?
1-1.
Natürlich, 1-1. Klassisches 1-1 Spiel. Gladbach-Köln?
Oh, 2-2.
Ich sagte, das geht 1-0 für Gladbach aus. Sonntagabend, alles schon so ein bisschen.
Aber weil dieser Hacking, ja, das ist, ja gut. Hacking, ich fand die Ansatz von Hacking, irgendwer hat es wahrscheinlich auch wieder.
Komm, wir machen mal einen Akkord für Gladbach.
Okay.
Hacking macht.
Der ist weg nach 3 Spielen.
Hacking übersteht die Vorrunde nicht. Haben wir das auch prognostiziert? Geil. So, Max, jetzt möchte ich dich noch fragen, weil es wurde auch viel über den Videobeweis wieder diskutiert. Ich bin der Meinung, ich schieb's nur gerade, ich war immer schon für den Videobeweis, wenn man dann noch eine Fehlentscheidung schon verbessert in der Saison, ja, ist schon was gewonnen. Ich finde das unglaublich, was das für negativer Shit da durch die Presse geht über den Videobeweis. Ich glaube, es liegt daran, dass wir so evolutionär einfach darauf geprägt sind, auf Furcht geprägt sind. Der Mensch interessiert negative Nachrichten und Furcht immer schon mehr als positive, weil du quasi, wenn es Licht ausgeht, als Urmensch immer Angst haben musst, gefressen zu werden. Daher kommt es, deshalb berichten wir so gerne negativ. Daher zweifeln wir so am Videobeweis. Und dazu ist es ja auch so, wenn Videobeweis, wenn eine Entscheidung schief geht, ist es eine Nennung, eine News wert. Wenn eine wenn alles glatt geht oder so, ist es zu langweilig, um darüber zu berichten. Mir ist die Berichterstattung zu negativ. Mir ist das Ganze zu jungfräulich noch. Ich bin nach wie vor der Meinung, das ist eine gute Sache. Und ich finde, man fragt zu wenig Schiedsrichter. Sondern man fragt immer nur Experten, Spieler, Trainer.
Ja, genau. So
letztlich
genau.
Ist es eine Angelegenheit der Schiedsrichter. Und wenn ich Schiedsrichter wäre und Angst hätten haben müsste in unserer komischen Wutbürgergesellschaft, dass jemand nicht nur mein Auto anzündet, sondern meine Wohnung demnächst, wenn ich eine Fehlentscheidung getroffen habe, ist es mir lieber, ich bin vielleicht so ein bisschen kastriert oder ich bin vielleicht, statt irgendwie der Eumel der Woche zu sein, der es dann irgendwie dick gekriegt.
Auch da wieder genau das, sehr gut, auch da wieder Colinas Erben zu empfehlen, weil das ist einfach mal ein differenzierter, aber aus der Sicht der Schiedsrichter über den Videobeweis ist interessanter als aus seiner eigenen, ich bin hin und her. Also mittlerweile habe ich auch, muss es einfach bestimmte Situationen geben, wo ich das gut finde. Und ich würde das geil finden, wie beim Tennis, du hast zweimal pro Halbzeit die Möglichkeit.
Finde ich auch super.
Und dann
eine Challenge.
Eine Challenge, genau.
Ja. Ja, das ist im Tennis, das hat Tennis so viel,
ich so, es viel so besser. Ja, ich finde es so unfassbar spannend. Und, ja, und wie oft man vorm Fernseher sitzt und sagt, boah, hätte ich nie gedacht. Und
du freust dich auf eine Challenge.
Genau.
Das ist halt wirklich nicht,
ja,
so beim Tennis. Challenge.
Naja.
Klar, der Spielfluss ist da eh nicht so ganz gegeben wie Fußball, aber trotzdem, man kann es geil machen. Du weißt ja, haben wir beim Confed Cup haben wir doch noch geunkt. Halbzeitshow, Cheerleader treten auf während einem Videobeweis oder sonst irgendwie. Man darf halt nicht irgendwie den Fehler machen, um in eine Bild-in-Bild-Werbung einzublenden über das neueste Sensodyne-Produkt, weil dann nervt es natürlich umso mehr. Also die Verlockung ist wahrscheinlich groß.
Ja,
ne?
wie bei Football.
Oder ja. Formel 1, ne? Formel 1 Boxenstopps und so,
Bild-in-Bild-Werbung,
ja, ja, damals ja. 90er Jahre, RTL. Ich glaube halt einfach, dass man, wenn man das ganz gut aufbereitet und auch da gewisse mehr Routine und so ein bisschen Zug reinkommt,
kann es auch sehr spannend sein. Kinderkrankheiten, genau, das ist ja jetzt alles, genau.
Und wir haben ja gerade erst angefangen.
Wobei ich dieses Viereck sehr gut finde und das Viereck anzeigen übernehme ich auch bei Theaterproben. Wenn man mit dem Regisseur diskutiert, das habe ich doch gemacht, dann mache ich immer.
Ja, wirklich?
Ja, also das, ich mag die Geste einfach.
Finde also du magst die Geste, aber das ist nicht die Duschgeste, ne? Das haben wir ja geklärt.
Die Duschgeste ist nicht, aber die Viereckgeste ist schon weg. Ich glaube, das neueste Geste ist jetzt Tipp ans Ohr.
Ja?
Mhm. Videoschiri fragen, das ist das neueste jetzt. Ich glaube, das wird sich durchsetzen, so habe ich das bei...
Falls jetzt Rüdiger wieder zurückkommt und du ein bisschen so arbeitslos wirst, ne, wobei wir dich als Premier League und Zweiten Liga Experten dann, ja, vielleicht machst du als
Öffentlichkeitsarbeit.
Ne, vielleicht machst du unseren Videoschiedsrichter. Oder, also quasi schreitest ein, wenn wir statistisch, wenn du was nicht wissen, du kannst googeln, so Stats googeln.
Ich sitze im Raum oder bei mir
ist im Nebenraum bei der Redlich.
Bei der Redlich, ja.
Genau, und dann schreist du rüber. Also ich tippe, wenn...
Ja, aber das ist ja auch wieder, das macht ja jeder, außer bei DAZN hat jeder Kommentator oft sind es ehemalige Fußballer an seiner Seite, die ihm immer erklären, taktisch. Sehr interessant. Hanno, ja, Balic ist bei Herrn Hagemann immer an der Seite. Hanno Balic. Ist,
ja.
Ja, wusste ich auch nicht, fand ich super.
Jetzt kommen wir zu Game of Thrones Folge 5 und damit schon eine vor der vorletzten Folge, in der in der Regel die blutigen Schlachten stattfinden. Ne? Wir haben 6 noch und da kommt 7. Sind nur 7?
Sind nur 7?
Sind nur 7. Das heißt, wir sind in der vorletzten Folge nächste Woche. Gott. Und das ist ja meistens die mit den
Metzelfolge. Ich dachte, 10 dachte ich und ich dachte 8.
Nein, verkürzte Staffeln. Und die Folge heißt Eastwatch. Und jetzt könnt ihr ausschalten, wenn ihr nichts mit Game of Thrones wissen wollt, zu tun haben wollt, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt. Fußball-Content kommt keiner mehr. Jetzt kommt Game of Thrones zur Folge Eastwatch. Ich spiele jetzt hier einen Trailer ein an der Stelle. Einen kurzen, ne? Hören wir jetzt nicht.
Achso.
Und jetzt die Rubrik Bernie Meyer Breaks It Down For You. Us. Also, oder für uns. Also, pass auf. Game of Thrones, Staffel 7, Folge 5, Eastwatch. Ich lese vor. Rasenball Lannister kann den Abgang ihres wichtigsten Mittelfeldstrategen Jaime in letzter Sekunde durch eine Finanzspritze vom Sponsor Iron Bank verhindern. Dennoch ist man der Meinung, dass die Meisterschaft nur noch auf dem Papier zu holen ist. Zu stark ist dank exzellentem Scouting und ein paar feuriger Neuzugänge Borussia Dragonstone. Und gegen Saisonende könnte man sogar noch vom FC Winterfell abgehängt werden, die mit John Bastian Snowsteiger einen echten Leader in ihren Reihen wissen. Allerdings rumort es beim FC Winterfell ganz gewaltig im Vorstand, da Karl-Heinz Littlefinger unzufrieden mit dem derzeitigen Gutmenschkurs des Vereins ist. Mirsan Winter scheint hier nicht mehr lange zu gelten. In der kuriosesten Entwicklung der Woche hat sich eine Delegation aus Spielern des FC Winterfell, Borussia Targaryen und dem Borussia Dragonstone natürlich und dem Regionalligisten Eintracht Eastwatch aufgemacht, um den riesigen fernnordischen Markt jenseits der Wall zu erschließen. Trotz zu erwartenden hohen Verletzungsaufkommen nennt Karl-Heinz Littlefinger die Nordreise jetzt schon als einen großen Erfolg und erwartet einen rasanten Umsatzanstieg dank Fanartikelverkäufe im Heimatland der Nordic Walkers.
Sehr gut.
White Walkers.
Sehr gut. Das war gut für mich jetzt auch nochmal alles Revue passieren können. Sehr schön.
Es geht los mit, ich muss was vorwegnehmen. Ich war immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich fand das so wie, ich fand es natürlich cool, wie George R. Martin in seinen Büchern, die Regeln von Fantasy so auf den Kopf stellt, ne? Wie er so Fan-Favorites abtreten lässt, verfrüht, wie er die Welt wirklich so desolat und pessimistisch und defätistisch hinstellt, dass er dadurch irgendwie eine völlig verzerrte Erwartungshaltung generiert oder eben keine mehr. Das fand ich gut. Mir wurden die Bücher letztlich dann doch ein bisschen eigentlich zu barbarisch, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch zu meandern, zu ausufernd. Und dann sind Benioff und Weiss hergegangen und haben die Handlungsstränge zusammengeführt, haben sie vereinfacht, haben sie komprimiert auf die Essenz ab Staffel 3, würde ich mal sagen. Das fand ich Wahnsinn. Da war Game of Thrones auf seinem absoluten Höhepunkt für mich. Je weiter sie sich von George R. Martins Vorlage entfernt haben, beziehungsweise letztlich die Bücher nicht mehr geschrieben waren dazu, sondern quasi jetzt Freestyle irgendwie zum Ende sich hangeln müssen, desto mehr fand ich, hat Game of Thrones so die klassischen Vorzeichen von einer Kino- oder Fernsehproduktion angenommen, die einfach viel mit den Erwartungen Erwartungen des Zuschauers erfüllen will und auch nicht mehr so querdenken kann, wie es die Bücher getan haben. Das hat der Serie ganz gut getan. Ich finde, man wurde stringenter, man wurde auch spektakulärer und aber jetzt ist mit Folge Staffel 7 dann doch was eingetreten, was ich dann nicht mehr so in Ordnung finde. Nämlich, es ist erstmals so ein bisschen corny, manchmal so klischeehaft, was so passiert. Ich finde zum Beispiel, das hätte es früher nicht gegeben, dass irgendwie Jaime mit voller Rüstung da in die Tiefe von dem Blackwater Rush fällt und dann Cliffhanger, nächste Folge, zieht den Bronn raus und es gibt einen lustigen Dialog. Mhm. Also das war mir zu weit hergeholt und gleichzeitig zu naheliegend in seiner Inszenierung. Ich komme gleich dazu, was ich ganz schlimm noch an der Folge fand. Ich finde, es ist gut, dass man irgendwann mal ab Folge Staffel 6 ein bisschen Comedy reingekommen ist, ein bisschen spaßigere Dialoge, aber ich finde, das wird mir zu viel an pointierten Dialogen langsam. Und was natürlich auch schwer merkwürdig ist, ist, wie unglaublich schnell sich so unsere Schachspieler oder unsere Spieler übers Brett, übers Schachbrett.
Das hast du letztes Mal schon gesagt, genau. Und dass die so,
also du bist ja wirklich, als Jon Snow bist du irgendwie gestern in Dragonstone, und also im Süden, und morgen bist du dann Beyond the Wall. Und das geht mir alles ein bisschen zu schnell, und das wird mir alles so ein bisschen zu Deus Ex Machina. Ich finde vor allem, wir sind so lange dahin geleitet worden, wo wir jetzt sind.
Jetzt müssen sie mehr.
Und jetzt wird so viel Gas gegeben. Und auf der anderen Seite aber so künstlich entschleunigt. Bei Dialogen, die natürlich wichtig sind, aber stimmt, jetzt, da besteht so eine gewisse Uneinheit.
Mhm. Ich überlege.
Okay, jetzt fangen wir mal an. Es gibt natürlich tolle Sachen bei Game of Thrones. Der Drache, wie er auf dem Berg steht, ne, von den Lannister-Soldaten, kurz bevor da irgendwie der Tully und sein Sohn Dickon geröstet werden. Da muss ich sagen, das ist natürlich fast ein religiöses Bild, wie der Drache auf dem Berg, ne? Dieses Danny vor dem Drachen, der Drache auf dem Berg, die Lannister-Soldaten stehen quasi Gewehr bei Fuß. Und Gewehr bei Fuß natürlich nicht. Und das ist sehr inszeniert. Das gefällt mir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir so, Danny als, der Hinweis ist mir dann schon wieder zu deutlich, dass Danny gerne Leute röstet und so ein bisschen Züge von dem Mad King auch trägt, von ihrem Vater, ne?
Und auch fand so, in dieser Folge so
Usurpator-ähnliche Züge. Ja, das haben sie ist mir fast zu sehr Holzhammer darauf hingewiesen, obwohl es ein sehr schönes Bild war. Was ich gut fand, ist, dass der Vater von Sam Tully, ne, der wollte sich ja quasi nicht beugen. Und zwar, ich hat er noch gesagt, so, du bist aber eigentlich mit deinen Allianzen eigentlich doch ganz flexibel, ne? Erst irgendwie so House Tyrell und jetzt aber dann irgendwie Cersei und jetzt kannst du auch wieder zu uns wechseln eigentlich. Und dann hatte er so eine kleine Rede gehalten, so, nee, weil ihr seid quasi Ausländer, ihr seid einfach scheiß Ausländer. Und so ein bisschen dieses Xenophobe da reinzukriegen, das fand ich einen guten politischen Kommentar.
Warum hat er sich so stark gemacht für ihn?
Tyrion?
Ja, warum hat er das
gemacht? Weil es die Lektion ist, die er auch so ein bisschen
das ist wieder
gelernt, die humanistische Lektion, die er gelernt hat im Verlauf von 6 Staffeln hat.
Mach nicht den Scheiß wie dein Alter.
Genau. Ja. Und es war ja auch ein bisschen drastisch.
Ja.
Es war ja auch sehr gut, dass Varys dann in der Folge später gesagt hat, du musst dir halt beibringen, dass das nicht der richtige Weg ist. Du musst es ihr halt sagen. Tyrion wird ein bisschen weich, ne? Das ist auch so, das ist nicht nur so, dass er eine moralische Instanz ist, sondern er wird auch ein bisschen weichherzig und schwach dadurch und begibt sich vielleicht in eine Konfliktsituation mit Danny, wo er eigentlich nur den Kürzeren ziehen könnte.
Ich fand es interessant, dass man so beide Seiten, wer von beiden läuft über, das fand ich, war so eine Frage in dieser Folge. Also geht er doch zu seiner Familie? Geht der, ich habe die Namen, bin da nicht so, wie du merkst, nicht so. Einhand ohne der
Jamie
geht er rüber. Das fand ich ganz diese. Auch die Umarmung zu. Beim Kind dachte ich, ach guck mal, es war sehr geschickt. Aber dann die letzte Einstellung auf Jamie in der Umarmung hat mir gut gefallen. Also man weiß.
Also wenn man mal logisch denkt, muss doch das Ziel von Game of Thrones sein, letztlich jetzt nicht zu viele Charaktere jetzt schon zu killen, sondern in der letzten Staffel im Prinzip.
Nee, ich meine, wer läuft über?
Alle in einen, ich komme zum Punkt, alle in einen Raum zu bringen. Letztlich alle irgendwo, vielleicht nicht auf eine Seite gegen die White Walkers, vielleicht ist es auch zu einfach, aber letztlich, dass sich alle begegnen und alle ihre Konflikte auf nächstem Raum austragen. Dahin muss es ja gehen. Und letztlich ist es fast egal, auf welcher Seite du bist, weil am Schluss treffen sich alle. Ich glaube, die Seiten werden sich zwangsweise immer mehr annähern und ich glaube, es ist nicht mehr die große Frage, wer wohin überläuft. Ich glaube nicht, dass Tyrion überläuft. Ich glaube, dass so Mitleid und Empathie eine große Rolle spielen werden, nicht nur für seine Familie, sondern halt einfach auch für die Menschen an sich, dass man sich die humanistische Frage immer mehr stellen wird und dass letztlich war es ja immer so Humanismus gegen gegen Pragmatismus, gegen Regierungspragmatismus und darauf muss eigentlich der letzte Konflikt auch rauslaufen. Und deshalb ist die interessante Frage, wie viele Leute, die jetzt weich werden oder humanistisch denken müssen, werden noch dafür bestraft? Weil alle Leute, die so ein bisschen so heroisch gedacht haben, wie Robb Stark, Ned Stark oder so, sind ja quasi alle umgekommen. Auch Jon Snow, letztlich ja wieder erweckt. Insofern glaube ich halt einfach, dass das die Paradigmen, auf die wir achten müssen, ist, was für eine Lebenshaltung, was für eine Haltung setzt sich durch letztlich. Und dann Ich muss auch sagen, dass Cersei geht mir eigentlich immer mehr auf den Sack eigentlich. Ich muss auch mit Cersei muss mal irgendwann was passieren. Entweder sie.
Oh ja, das ist schon.
Sie holt sich jetzt nochmal einen wirklich krassen Sieg. Sie hatte diese Golden Company da angeheuert.
Ich fand das angeheuert. Mich hat das genervt mit diesem, wir müssen mit einer List vorgehen. Da habe ich einfach keinen Bock. Also ich habe mich komplett entschieden. Die muss weg.
Ja.
Also geht mir.
Aber es muss bald irgendwas passieren mit Cersei. Also sie muss. Also, es ist ja auch so, letztlich ist was ganz Komisches passiert in der Folge. Also wir nehmen es jetzt mal vorweg, es ist quasi der schwachsinnigste Plan im Bestehen von Game of Thrones geschmiedet worden, nämlich einen White Walker sich zu holen und den an Cersei vorzuführen. Das ist in verschiedener Hinsicht unglaublicher Schwachsinn, weil erstmal ist es zu gefährlich, dann schickst du deine wirklich besten Leute dahin, mit in einem siebener Trupp, ne? So Inglourious Basterds mäßig. Und dann wofür? Also ich meine, Cersei ist es doch wurscht, ob es die White Walkers gibt. Also, und Cersei hat ja quasi in einem Gespräch eh schon gesagt, oh, vielleicht ist so ein Waffenstillstand gar nicht das Schlechteste. Also um Cersei zu überzeugen, dass es einen White Walker gibt, dass es die wirklich gibt, erstmal ist es eh doof, ihr zu vertrauen, sich überhaupt mit ihr zu treffen. Und zum zweiten Mal, also das Risiko, das man damit eingeht, ist viel zu groß und das ist total hanebüchen und es entlarvt sich so als Plot-Device, dass man da nochmal die Helden in Beyond the Wall schickt, dass da sicher nochmal jemand ins Gras beißt, dass die ganz die Players, die Schachspieler nicht alle auf demselben Ding sind, sondern erstmal so wieder ein bisschen auseinandergetrieben werden. Und letztlich, was soll das für ein Plan sein? Also jeder Stratege, also es muss einen besseren Plan gegeben haben. Mhm. Und wo ist eigentlich das Problem? Wo ist eigentlich das Problem mit einem Drachen, die Casterly, nicht Casterly Rock, sondern hat die Red Keep anzugreifen, also die Burg von King's Landing? Es wird ja immer gesprochen, die Bevölkerung muss geschont werden und man darf keinen Angriff auf, also was spricht dagegen, mit den drei Drachen in Cerseis Burg einzufallen? Das muss doch zumindest auch eine Erwägung gewesen sein, bevor ich auf diese schwachsinnige Idee komme, irgendwie die besten Leute, die ich habe und der arme Jorah Mormont, gerade von Grayscale genesen, heimgekehrt zu Dany in einer wirklich herzzerreißenden Szene und muss sofort wieder weg und in das letzte, in die Eiswüste, irgendwie auf Hoth sich vom Yeti fressen zu lassen, der ja irgendwie Luke damals fast den Fuß abgebissen hätte. Also, ich verstehe es nicht so ganz. Das ist ein Plan, der mir erst sehr wenig sinnvoll erscheint. Und, genau. Dann ist mir auch aufgefallen, dass natürlich dieser Flirt von Jon Snow mit dem Drachen, ne, mit.
Ja, das.
Auch ein bisschen zu sehr im wahrsten Sinne on the nose.
Ich habe immer gedacht, weint der jetzt? Was ist denn da los? Das war mir auch eins.
Ich meine, der Mann hat bis letzte Woche keinen Drachen gesehen. Und jetzt sagt er, duzi,
ja, komm mal über so einen Mund, riech mal an meine Hand, dann haben wir Vertrauen zusammen. Fand ich auch.
Wenn Jon jetzt wüsste, dass er eigentlich ein Targaryen ist, ne? Jon ist nämlich eigentlich
Targaryen. Aha, das habe ich mich noch gefragt, weil das hast du mir ja gesagt, was ich überhaupt nicht
auf dem Schirm habe. Wenn er das wüsste, das könnte ihm ja vielleicht so ein gewisses Vertrauen geben.
Deswegen hat der Drache ihm doch... er weiß das also nicht. Aber siehst du, so weit bin ich da.
Und ich finde Dany ist auch ein bisschen sehr präpotent da aufgeritten, direkt vor ihm gelandet irgendwie. Ohne zu wissen, wie der Drache eigentlich
aber reagiert. Aber da geht da, auch wenn sie verwandt sind, steht doch im Raum, die beiden. Das kam nur von Jon Snow, weil irgendwer mit dem Bart hat gesagt, du guckst aber, sie guckt aber auch sehr. Und dann sagt er, nee, das interessiert jetzt nicht, jetzt zählt erstmal nur die weißen Wanderer. Von ihr kommt das nicht, weil sie weiß, dass die verwandt sind?
Aha. Nee, sie weiß, also nee, ob Dany, nee, niemand weiß es. Niemand weiß es. Also pass auf, es gab jetzt nochmal einen sehr deutlichen
Hinweis. Ja, das müssen wir, die Hörer wissen das ja. Das musst du mir
es gab erklären. Noch einen sehr deutlichen Hinweis in der Serie.
Ja.
Sam hat sich ja quasi beklagt, die scheiß Bücher und so, was da für unnötiges Wissen drin steht. Ne? Und dann sagte ja Gilly sagte ja so, hä, Moment, du sag mal, was heißt denn Annullierung eigentlich? Weil hier steht, dass die Ehe hier von Rhaegar wurde annulliert.
Das war nur so ein blöder Gag.
Jetzt pass auf, da steht hier, dass die Ehe von Rhaegar wurde hier annulliert und dann haben die so in Dorne, hat der dann nochmal geheiratet und so und bla bla bla. Und es ist ja erstens eh schon quasi fast erwiesen, dass Jon Snow das Kind von Rhaegar Targaryen ist, also Dannys Bruder, verschollen. Und Lyanna Stark, also Ned Starks erster großer Liebe. Und Jon damit ein Targaryen ist. Und jetzt ist er nicht nur ein Bastard Targaryen, sondern damit wäre er ein legitimer Targaryen, weil Gilly ja fallen lassen hat, dass es eine geheime Hochzeit gab und eine Annullierung der alten Ehe von Rhaegar Targaryen. Damit wäre er sogar der rechtmäßige Erbe von den Seven Kingdoms.
So, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich dachte, das war ein ganz platter Gag, um nur zu zeigen, wie genervt.
Guck mal. Ja, nein.
Ich habe schon gedacht, da wird bestimmt mir irgendeine Information jetzt gesagt, die ich nicht begreife. Aber aufgrund der Reaktion von ihm dachte ich, okay, nee, es war nur ein blöder Gag.
Als ich jetzt mal so den Night King mal wieder gesehen habe, ne, als der so kam da mit seiner Armee, habe ich mich gefragt, was ist eigentlich so das Endgame vom Night King? Also was will der eigentlich so genau?
Ja, meine Frau ist raus jetzt leider. Sie sagt, das gucke ich jetzt nicht mehr.
Warum?
Sie hasst diese Untoten-Story. Das mag sie nicht, also sie findet es einfach unheimlich, aber sie... Wahrscheinlich gucke ich die letzten beiden jetzt alleine.
Ich finde es, wenn es sich nur darauf zuspitzen würde, auf diesen großen Kampf gegen die White Walkers, wäre ich auch enttäuscht.
Also das, ja.
Weil dann kann ich auch weiter Walking Dead schauen. Ich will das eigentlich nicht. Ich möchte, da muss schon noch mehr Finesse dahinter stecken.
Ich bin auch noch nicht weiter. Ich bin immer noch Folge 5. Ich habe lange nicht mehr geguckt. Ah gut, anderes Thema.
Bei Walking Dead?
Ja, ich muss
es. Scheiße, das muss
ja,
man
ja,
nicht mehr
ja,
gucken.
Ja, aber ich bin so lang gegangen.
Ich wollte noch sagen, ich mag den Archmaster Marvin, Jim Broadbent, so ein alter britischer Schauspieler, den mag ich sehr gern. Ja, genau, dann Gendry ist zurück. Du weißt ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, erste Staffel.
Ich habe mich auch
unseliger Sohn von Robert Baratheon.
Er dreht sich um und ich denke, okay, wer war das? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Es ist ein epischer Moment. Alle sagen jetzt und ich wusste es nicht mehr, wer es ist. Fand ich auch einen schönen.
Mit dem Kriegshammer, wie direkt aus World of Warcraft seines Vaters.
Nee, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, das ist schon zu lang her.
Ich genieße eigentlich gerade am meisten in den Folgen so Davos, ne? Der ehemals rechte Hand von Stannis.
Ja, ja, ja.
Das ist für mich
auch sehr gerne.
Das ist also mein Lieblingscharakter. Vielleicht von mir aus könnte der auch der Prince that was promised. Von mir aus kann der auch irgendwie kann sich der als eigentlicher Protagonist der Serie rausstellen.
Witzig, das hat, passieren, das hat er sich so richtig erarbeitet, hat also diese Figur erarbeitet sich das, so dass man das ist ein absoluter Sympathieträger. Du bist voll auf seiner Seite, ja.
Mhm.
Mochte ich auch gerne mit den Krabben oder was das war, mit den Fermentierten. Ja, okay.
Genau, und Sam reißt ja auch aus der Zitadelle ab jetzt, ne?
Ja.
Hat aber auch wirklich nicht viel hergegeben, die Storyline da bei der Zitadelle. Ich weiß nicht, was da noch
ist. Nee, ich dachte, ich habe mich jetzt auch gewundert. Ich dachte, er bricht da jetzt ein, er hat jetzt wahllos zwei Schriftrollen mitgenommen. Das hat sich für mich so erzählt, er will das jetzt auf eigene Faust untersuchen, hat aber wahllos oben ins Regal gegriffen.
Das macht er immer schon und er erwischt aber immer die richtigen.
Das war völliger Quatsch.
Ja, das ist so ein bisschen, was ich auch meine mit so diesen Deus Ex Machina-Entscheidungen, die dann halt sehr schnell zu schnellen Ergebnissen führen müssen, weil die Macher der Serie hat
angehalten. Wir haben keine Zeit mehr, ja.
Ja, wir haben keine Zeit mehr. Was ich auch ganz, ich meine, man hat sich das ein bisschen eingebrockt, indem man halt so Littlefinger da in Winterfell rumhängen
lassen. Habe ich da wieder irgendwas übersehen? Was war denn das jetzt für eine Szene?
Ich habe ein paar Sachen nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum Arya praktisch so eine Spannung mit Sansa hatte. So ging es schon mal los.
Die hatten
so
eine genau.
Ja, hier ein Zimmer unserer Eltern und so und bla bla bla. Ich wusste nicht genau, worauf das rausläuft. Ich weiß nicht, wer da wohin argumentieren will. Also das habe ich schon mal nicht, ich habe es einfach nicht verstanden.
Ich hatte so gedacht, sie ist auch korrumpierbar. Also irgendwie, da musst du auch, das fand ich so, als sie hat einfach den Finger so ein bisschen, du musst mal, und dann da frag dich mal, so wirkte das irgendwie. Guck mal,
ja, genau. Du hast doch auch nur so Macht im Sinne oder so.
Und,
aber ich wusste nicht, worauf das, was Arya damit bezwecken will.
Ne, das habe ich, ja. Ich hoffe ganz naiv, dass es einfach nur so der regulierende Finger ist, so dass man sagt, gucken wir, hinterfragen es mal alle, dass das nicht weitergeht. Aber man hat ja das Gefühl, dass da doch irgendwas im Hintergrund noch läuft. Und dann diese Geschichte eben mit Littlefinger.
Die Littlefinger-Intrige out of nowhere. Also,
out of nowhere, aber vielleicht zusammen mit.
Ja, aber ich weiß, also ich meine, wenn es nicht zum Tod von Littlefinger führt in dieser Staffel,
dann
bin ich maßlos enttäuscht. Mir geht es so auf die Nerven, dieses
ja, ich habe das auch
Schattenlaune, ja, ja. Verstehst du? Also ich kann dir sagen, er hat da diese Notiz versteckt, damit Arya sie findet.
Aber man weiß nicht, welche, nee.
Doch, man weiß es schon. Das ist die Notiz.
Woher weißt du das?
Sekundärliteratur.
Folge 7, Staffel 2.
Pass auf, Sansa hat Staffel 1 wahrscheinlich.
Siehste?
Eine Note geschrieben, also eine Notiz, einen Brief geschrieben aus King's Landing, wo sie gesagt hat, sie ist jetzt bei Joffrey und alles ist, eigentlich läuft alles cool und etc. Und damals haben aber eigentlich ihre gesamte Familie, die gesamten Starks haben eigentlich durchschaut, dass sie das unter Zwang geschrieben hat. Jetzt könnte Littlefinger mit dem Dokument, hat sie ja Arya zugeschanzt und jetzt könnte Arya das lesen und sagen, aha, Sansa ist doch nur so eine machtgeile Alte, die damals mit Joffrey das schon ganz geil fand. Aber dann muss ich mich fragen, wenn die gesamte Familie damals durchschaut hat, das ist nicht Sansa, das hat sie sicher unter Druck geschrieben, warum soll dann gerade auf Arya drauf reinfallen? Also letztlich kann die Intrige ja nur dahin gehen, dass er quasi die beiden Schwestern entzweien will und sich dann irgendwie selber ins Spiel bringt. Aber der Plan ist der scheint mir nicht durchdacht zu sein.
Das weiß ich, woher denke ich jetzt nicht. Das klingt zumindest logisch.
Aber Littlefingers Motto, das ihm ja Bran unter die Nase rieb, letzte Folge ist also so, Chaos ist eine Leiter. und du musst ja dann schnell hochsteigen, indem du Chaos entfacht hast. Also vielleicht will er einfach nur Chaos und Zwistigkeit und Unbill säen und dann findet sich darin wieder für ihn ein Vorteil. Welcher, weiß ich allerdings nicht. Aber ich finde, das Spiel, Littlefinger hat sein Spiel für mich so ausgespielt. Ich brauche das nicht mehr.
Nee, überhaupt nicht. Nee.
Und ich muss sagen, so unglaublich doof ich das finde, dass da so die Magnificent Seven, die glorreichen Sieben, da noch in Beyond the Wall reiten zusammen. So doof ich den Handlungsstrang finde, desto geiler bin ich eigentlich doch drauf zu sehen, wie es sich entwickelt, weil man, da sind ja Wahnsinnstypen dabei. Ne? Also Jon Snow ist dabei, die Brotherhood of Without Banners ist dabei, der Mountain natürlich. Jorah Mormont ist dabei, der Chef der Wildlings, dessen Name mir gerade entfallen ist. Also es ist schon All-Star-Weekend. Insofern, ich bin ja doch sehr gespannt. Ich gucke immer nicht die Vorschau für die nächste Folge an.
Ich auch nicht.
Weil es mir zu, ich will es gar da mit Null reingehen.
Ja, ja, genau.
Gut. Das war es eigentlich für die Woche. Und wir sind jetzt bei einer Spielzeit, halte ich fest, von 1,42.
Ach du Schande.
Alles und wir hören jetzt auf. Kommt bitte alle zu unserem Live-Event.
Ja.
Seid nächste Woche wieder da, denn da ist Rüdiger Rudolph zurück zum Saisonauftakt.
Als Saisonauftrag braucht ihr doch auch noch einen Sportdirektor.
Bist du eigentlich da?
Ja, ich bin da.
Montag früh?
Ich komme.
Kommst du?
Ich komme einfach.
Oh, wie geil.
Komm, wir machen einen schönen Saisonauftakt, es wird geil.
Oh, wie geil.
Wir gucken.
Give me five. Yes. Gut, da freuen wir uns und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Das war Brennerpass,
der Bundesliga-Podcast.
Hey, du wärst gern ausgeglichen? Du stehst wohl auf Obama-Yin-Yang. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du